Alles bla 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 ist das.
Ihr müsst mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
83. Spiel beläuft.
Der Trainer muss jetzt nochmal was machen. Team liegt weiterhin hinten, 0-1. Und er bringt jetzt, wenn ich es richtig sehe, ja, gleich zwei Spieler, Schulte und Ginzel, stehen da an der Seitenlinie bereit. Die Doppelspitze soll es also mal wieder richten.
Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Ja, und das Original namens Doppelspitze, der Fußball-Podcast, meldet sich vor dem alles entscheidenden 34. Spieltag in der Bundesliga wieder. Wir haben einiges zu besprechen. Hinter uns liegt eine ja pickepackevolle englische Woche und es gibt natürlich auch darüber hinaus einige wichtige Themen, die wir wie immer beackern werden. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und zugeschaltet in Corona-Sicherheitsabstand im anderen Teil Berlins. Leon Ginzel, grüß dich.
Richtig, mit ausreichender Kilometerzahl auf jeden Fall, digital verbunden. Schönen guten Tag, hi Kevin. Für mich war das so die Woche der Emotionen, so könnte man das vielleicht umschreiben, was da alles abging im Fußball. Wir haben Töne, da werden euch sich die Nackenhaare nochmal aufstellen, da geht's nochmal richtig rund. Ist ja einiges passiert, einige Dramen haben sich wieder abgespielt und die wurden dann auch in legendären, wir sagen immer Goldstaubtönen verfasst und die haben wir natürlich für euch für heute aufbereitet. Kurzer Blick auf das Doppelspitze-Programm heute. Wir sprechen natürlich über die Bundesliga, das ist klar. Wir haben natürlich aber auch den Blick auf die zweite Bundesliga, denn die war fast sogar noch dramatischer als die erste in dieser Woche. Wenn man sich anschaut, dass der Hamburger Sportverein vielleicht wieder den Aufstieg vergurkt hat und dass Dynamo Dresden richtig zu leiden hat und das auch mit einem legendären Ton zum Ausdruck gebracht hat. Und wir haben wieder nach längerer Abstinenz eine Folge, was macht der denn eigentlich? Kevin, bist du schon bereit? Ich habe einen Spieler für dich vorbereitet.
Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es liegen 3 O-Töne auf der Cardwall von mir natürlich vorher noch nicht angehört. Dementsprechend gespannt bin ich auf die Töne, die du da ausgegraben hast, wo auch immer.
Naja, da bin ich tief hinabgestiegen, wieder in den Fußballfundus namens YouTube. Da findet man ja wirklich alles, das ist echt geil. Und noch sitzt du entspannt da, in deinem Sessel, in deinem Bürosessel, aber da musst du schon richtig dein Köpfchen wieder anstrengen, aber ich bin mir sicher, das schaffst du. Und dann haben wir hinten raus noch ein Interview wieder vorbereitet zu einem Thema, das wir jetzt seit Wochen schon präsent haben, nämlich der Kampf gegen Rassismus. Diesmal sprechen wir mit Carlos El-Khatib vom Berliner Fußballverband, der da hauptamtlich für die Bereiche Integration und Vielfalt zuständig ist. Und was euch da erwartet in dem Interview, können wir jetzt schon mal mit einem kleinen Ton vorab vorstellen. Ich habe mich mit ihm unterhalten und es ging auch darum, inwieweit Spitzengremien wie der Berliner Fußballverband, aber auch der DFB aufgestellt sind und was da noch zu tun ist in Sachen Vielfalt. Wir hören mal kurz rein schon mal.
Wir sind momentan in Vorstandsebene, sei es bei den meisten Fußballvereinen, sei es auf Verbandsebene, auf Regionalverbandsebene oder auch auf DFB-Ebene noch nicht wirklich vielfältig aufgestellt. Das muss ein längerer Prozess sein, aber wir müssen diesen Prozess irgendwie angehen, weil das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, wenn man vielfältig aufgestellt ist, dann erreicht man auch mehr Personen im Sport und ich glaube, dass das uns definitiv stärken kann und uns vor einer gewissen Trägheit bewahrt.
Ja, soweit so schlüssig erstmal, ne? Also da macht er sicherlich einen guten Punkt auf. Das alles und noch viel mehr hört ihr dann am Ende der Folge von heute, analog zu dem Format, wie wir es letzte Woche schon gemacht haben. Du hattest ja da mit Gerd Thomas gesprochen vom FC Internationale Berlin.
Genau. Ein spannendes Interview geworden, auch wieder mit Carlos El-Khatib. Könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten, Kevin, wie geht's dir überhaupt? Das haben wir noch gar nicht geklärt.
Ja, soweit ganz gut. Also den Umständen entsprechend gut. Corona ist immer noch ein Faktor. Wäre auch bekloppt, wenn es nicht so wäre, weil das würde ja bedeuten, dass man sich irgendwie gar nicht mehr einschränkt. Also das ist schon noch der Fall. Und natürlich auf sportlicher Ebene, da kommen wir gleich zu, geht es mir natürlich auch gut, denn der 33. Spieltag ist aus Sicht von Borussia Mönchengladbach natürlich ja perfekt gelaufen Und das hält natürlich die Laune deutlich auf. Ansonsten, ja, passt schon den Umständen entsprechend. Aber es ist natürlich dann auch irgendwie, ja, wieder ein hektisches Wochenende gewesen, wenn man sich so die Nachrichtenwelt angeschaut hat.
Ja, das stimmt. Da wollen wir vielleicht gar nicht so viel drauf eingehen, sonst verlieren wir wieder hier wertvolle Zeit, die wir dem Fußball in dem Fall vielleicht immer widmen wollen, angesichts der dramatischen Lage. Aber ich weiß, was du meinst. Du spielst da natürlich auf gewisse Ereignisse an. Ansonsten, ich habe mir ja auch noch ein, zwei Notizen gemacht. Hast du das mitbekommen mit Max Kruse, der seinen Vertrag irgendwie gekündigt hat bei Fenerbahce Istanbul?
Ja, tatsächlich, genau. Kruse war jetzt auch gar nicht so lange da und vor allen Dingen auch nicht so erfolgreich. Hat jetzt gesagt, er hat seit Monaten im Prinzip kein Geld bekommen und deshalb hat er einseitig den Vertrag aufgekündigt. Interessante Nummer. Irgendwie kann ich mir noch kein abschließendes Urteil dazu bilden, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass da irgendwie in der Türkei dann doch irgendwie die Sachen nicht ganz so geregelt ablaufen. Fenerbahce, Beşiktaş, Galatasaray, die großen Istanbuler Clubs irgendwie auch seit Jahren in der Krise. Wenn man sich auch aktuell die Tabelle anschaut, ist der Erdoğan-Club Istanbul Başakşehir hier, der keine Zuschauer, keine Fans und vor den Toren Istanbuls liegt, an der Tabellenspitze. Also alles ein bisschen komisch und ja, Max Kruse, ich bin mal gespannt, was er jetzt macht, weil er wird ja jetzt noch nicht die Karriere beenden.
Nee, vielleicht geht er ja doch noch für ein Spiel schnell zurück zu Werder Bremen, wer weiß. Nein, das geht natürlich nicht. Aber ja, fand ich auch krass, das war so ein bisschen das, wo ich hängen geblieben bin in der Woche. Und ansonsten habe ich mir hier noch aufgeschrieben, La Liga. Ich habe einen interessanten Beitrag gehört, du hattest es schon erwähnt, im Deutschlandfunk. Und zwar, dass da ja so eine komische künstliche Atmosphäre im Hintergrund immer eingespielt wird. Wusstest du, dass die mit EA Sports im Zusammenhang entstanden ist? Also, dass wirklich EA Sports beauftragt wurde, diese Atmosphäre da zu kreieren?
War mir jetzt so nicht ganz klar. Ich hatte aber irgendwie was in die Richtung von, ja, nicht direkt EA Sports gehört, aber irgendwie, dass es da mit der Videospielindustrie zusammengearbeitet wurde. Ja. Der Liga-Präsident, dieser Herr Tebas oder Teba, der scheint ja sehr emsig zu sein und der bügelt ja auch irgendwie jegliche Kritik ab. Also das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe nämlich jetzt mal am Wochenende ein bisschen spanische Liga geschaut, zum Beispiel Real oder auch Barcelona. Und zwar war jetzt dieser Dauerteppich nicht mehr zu hören. Also jedenfalls kann man jetzt oder hat sich The Zone dazu entschlossen, dass man das ausschaltet. Beziehungsweise die übernehmen ja den World Feed dann sozusagen, den sie bereitbestellt bekommen. Aber wahrscheinlich gibt es da jetzt einfach die Option, das Ganze ausschalten zu lassen. Und ich finde es dann auch ein bisschen lächerlich, hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt, dass man so tut, als wäre alles normal.
Ja, total. In dem Beitrag ging es, war so ein bisschen nicht ganz auf dem Niveau von unseren philosophischen Einwürfen von Paul Weber, der diese Woche mal eine kleine Pause bekommen hat von uns, nächste Woche wahrscheinlich wieder zurückkehrt. Aber ähnlich, so ein leicht zynischer Beitrag von so einem Korrespondenten, der das mal so beleuchtet hat. Und er hat dann irgendwie gesagt, genau, EA Sports hat da irgendwie gewirkt und eine norwegische PR-Firma, die dann irgendwie auch noch daran beteiligt ist, dass das irgendwie möglichst fußballnah noch alles aussieht. Da denkst du, also da sieht man auch mal, da werden keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses Produkt noch möglichst fannah aufzubereiten. Und man macht es aber dabei dann irgendwie nicht so gut. Also
ja, zumindest für den harten Kern der Fußballfans. Also ja. Ich kann mir schon vorstellen, in Spanien läuft ja auch zum Beispiel, da läuft ja kein Spiel mehr parallel. Also da gab es ja auch schon vor Corona, so wie das jetzt auch in England jetzt zu Corona-Zeiten ist, wird dann da irgendwie das gesamte Wochenende über gespielt. Und in Spanien ist es ja ganz extrem. Da geht es ja meines Wissens nach schon Sonntag zum Beispiel um 12 Uhr los mit einer Partie. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da dann irgendwie Getafe gegen Granada so nebenbei schlimmert, wenn man da irgendwie die Siesta macht oder so. Und dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn sich das anhört wie immer. Aber ganz ehrlich, für alle, die irgendwie das Stadionerlebnis feiern, die Fußball feiern, so wie er eben mit Fans ist, ist das ja eigentlich ein Witz und ein Affront eigentlich, weil es macht den Anschein, als könne man Fans ersetzen. Das ist so mein Grundproblem, was ich habe.
Ja, und das sieht optisch tatsächlich auch so aus. Es wurde auch bei Twitter zum Beispiel so auch von einigen Fans geschrieben wie FIFA 98 oder so, weil die Zuschauer da so komisch rauf gemalt wurden, auch so Banner, also ganz merkwürdig auf jeden Fall. Ja, das waren so meine lustigen Themen hier aus der Woche. Ansonsten geht es mir auch gut, um die Frage, um die Gegenfrage, die nicht kam, mal zu beantworten.
Leon, wie geht's dir?
Alles ja, gut? Ja, danke, dass du fragst, Kevin. Ich habe tatsächlich heute mal, das war der zweite, glaube ich, jetzt der zweite Eiskaffee der Saison. Aber Eiskaffee heißt bei mir mit Eiswürfeln. Also es ist tatsächlich jetzt so warm, dass ich den Kaffee mit Eiswürfeln trinken kann schon. Also das ist so meine Stimmungslage gerade.
Das ist quasi das, was für mich die kurze Hose bedeutet. Erst wenn ich kurze Hose... Ja, tatsächlich.
Oh, tatsächlich.
Erst wenn ich kurze Hose trage, ist wirklich Sommer, sage ich immer. Ja, aber nein, tatsächlich, wenn man jetzt sich auch die Prognose anschaut für diese Woche, da ist ja jetzt auch erstmal gar kein Regen in Sicht. Ich bin ja immer eigentlich ein Fan von Sommerregen. Tut den Böden gut und ist irgendwie auch für die gesamte Luft. Also ich finde es einfach geil, wenn man an einem Morgen nach einem abendlichen Sommergewitter oder so, ist einfach die Luft nochmal viel geiler. Aber jetzt letztendlich glaube ich, dass diese Woche schon die erste wird, wo man so richtig schwitzen wird. Weil da ist eben jetzt kein Sommergewitter in Sicht und wenn das da klar über 30 Grad gehen wird, dann ist es ja nochmal eine andere Hausnummer, als es jetzt zuletzt war.
Kevin Schulte, Doppelpunkt, Fan von Sommerregen. Nicht nur vom Borussia Mönchengladbach, sondern auch vom FC Sommerregen. Vielleicht gibt es den ja wirklich.
Nicht irgendwo, nur von Jan Sommer, sondern auch von Sommerregen.
Oh. Boah, okay, gut. Ja, das Niveau ist also schon mal hier eingenordet. Das Gag-Niveau. Ja, und ich glaube auch Hitze ist ja auch das richtige Stichwort, um jetzt zur Bundesliga zu kommen. Denn da hat es auf den Plätzen aber auch richtig gebrannt, wenn man so möchte, in den letzten beiden Spieltagen, muss man ja sagen, die wir jetzt seit der letzten Folge schon hinter uns gebracht haben, die wir uns anschauen durften und mit einer grundlegenden Erkenntnis erstmal, die nicht so besonders überraschend kommt, aber irgendwie dann doch außergewöhnlich ist. Der FC Bayern ist zum, scheiße, ich habe die Zahl nicht parat, du bestimmt, zum wievielten Mal in Folge Deutscher Meister?
30. Mal müsste es sein, ne? Ach zum in Folge, zum 8. Mal.
In Folge.
In Folge, ja.
30 wäre schrecklich. Aber selbst 8 ist schrecklich.
Aber da kommen wir auch noch hin, 30 Mal in Folge. Also, ja, wahrscheinlich. Ich denke, wenn die Bayern wollen, dann ist es möglich. Naja, aber ja, achte Meisterschaft in Folge und diese Meisterschaft war ja dann doch nochmal gar nicht mal so unbesondere, weil man lag zwischenzeitlich in der Hinserie wirklich mit 7 Punkten hinter Gladbach, hinter Leipzig und vor allen Dingen, wenn man sich auch die Ambitionen und auch die Leipziger Spielanlage angeschaut hat, dann muss man schon konstatieren, es ist schon ein Brett, was die Bayern da gut gemacht haben. Es waren 4 Punkte Rückstand auf Leipzig zur Winterpause. Bayern Dritter zu dem Zeitpunkt, jetzt die klare deutsche Meisterschaft und auf Leipzig sind es 16 Punkte. Auf Dortmund, auf den Vizemeister auch 10. Muss man schon den Hut ziehen vor der Leistung der Bayern unter Hansi Flick.
Erstaunlich, ja, das hat man schon wieder alles vergessen, auch mit der Herbstmeisterschaft. Das habe ich wirklich, das hat sich schon ganz hinten in meinem Gedächtnis abgelegt, dass die ja gar nicht Herbstmeister geworden sind, sondern Leipzig tatsächlich. Die haben ja dann auch in der Rückrunde einen ziemlichen Einbruch erlitten. Und ich finde, ein Faktor bei Bayern, den man wirklich auch jetzt wieder am Spieltag gesehen hat, ist nach wie vor Robert Lewandowski. 33 Saisontore jetzt. Und da wollte ich mit dir auch mal kurz drauf schauen. Die Torschützenkönige der letzten Jahre, die haben ja alle, und da ist er natürlich auch ab und zu mal darunter, nämlich sage und schreibe 1, 2, 3, 4 Mal in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren ist er Torschützenkönig geworden. Plus jetzt das Jahr, wo er auch wieder wird, diese Saison. Oder Saison, wir müssen ja nicht über Jahre reden, sondern Saison. Und 33 Tore. Nur Aubameyang kommt da annähernd dran mit 31. 2016, 2017 und sonst das echt mit Abstand die krasseste Quote hier in den letzten...
Ja, ist schon heftig, wenn er jetzt die Kanone sich sichert, was ja sehr, sehr gut aussieht, also da wird nichts mehr passieren, dann hat er die insgesamt 5. Torjägerkanone und das in 7 Saisons, also in den letzten 7 Spielzeiten. Alex Meyer, 2014-15, der wäre mir jetzt völlig entgangen. Mit 19 Treffern Torschützenkönig.
Richtig geil, ne? Richtig, mit 19 Treffern. Wahnsinn, oder?
Mit 19 Treffern, genau. Also das wurde auch nur selten unterboten. Und dann war es Lewandowski mit der ersten 30er-Runde, 15-16. Dann Aubameyang, 31 Buden, genau. Und dann jetzt Lewandowski, 29-22. Und jetzt mit einem neuen Rekord, beziehungsweise persönlichen Rekord. Also Gerd Müller wird er nicht mehr einholen, aber also ich finde das schon heftig, wie du über 7 Saisons hinweg 5-mal die Kanone dir sicherst und jetzt dann auch nochmal für dich das immer weiter steigern konntest in den letzten Jahren. Brutal.
Ja, schon heftig. Also da weiß ich nicht, ob der noch Platz hat für die Kanonen da zu Hause. Und wenn man sich die Liste nochmal anschaut, hier die Torschützenkönigsliste, auch Legenden dabei, ne? Zum Beispiel hier 99, 2000 und auch 2001, 2002 Martin Max von 1860.
Genau.
Und zwar auch mit relativ bescheidener Ausbeute, ne? Also 19 Treffer 99, 2000 und 18 dann 2001, 2002.
Das heißt, wenn wir das mal addieren, sind das 37 Tore, die er in den 2 Spielzeiten gemacht hat?
Ja.
Und Lewandowski hat jetzt einfach jetzt schon 33 Buden. Also der hat fast in einer Spielzeit so viele Tore erzielt wie Martin Max in 2, womit Martin Max 2-mal die Kanone sich hat sichern können. Also das ist schon eine Hausnummer. Und generell, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind die ja so ab der Jahrtausendwende, ab 2003, 2004 mit Ailton 28 Tore, sind sie ja nie mehr so richtig krass gesunken. Nur noch Alex Meyer 1-mal unter den 20, aber in den 90er Jahren sehe ich jetzt ganz häufig da einen sehr engen Kampf an der Spitze. 89 Thomas Alofs, Roland Wohlfahrt mit jeweils 17 Buden, dann Stefan Kunz und Anthony Jeboa 94 mit 18 Toren, Freddy Bobic 17 Tore 1996. Also da hat keiner ansatzweise die 30 Tore geknackt.
Ja. Und der ewige Rekord von Gerd Müller wird wahrscheinlich nie fallen. Mit seinen 40 waren es, ne? 40.
Genau, 40.
Da kommt Lewandowski jetzt auch nicht ran. Das wird dann auch schwierig. Da sehe ich jetzt auch erstmal, gut, sagt man jetzt, ne? Da kann ja auch mal wieder ein Wunderstürmer kommen, der das irgendwann knackt. Aber das ist schon echt, glaube ich, eine Marke für die Ewigkeit. 40 Buden, ey.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gerade wenn man sieht, dass Bayern hat ja jetzt schon 96 Tore. Also die sind ja in diesen Sphären von den Bayern damals. Und selbst da schafft es dann der Torjäger nicht, auch nur ansatzweise an die 40 zu kommen. Also ich glaube, der Rekord, der wird vielleicht nie mehr fallen.
Ja gut, es sei denn, wenn wir wieder mal aktiv ins Geschehen eingreifen als Doppelspitze und da wird das ja zusammen addiert. Da könnte man das natürlich vielleicht,
ne? Das wäre eine Option, genau.
Vielleicht knacken.
Bevor wir jetzt hiervon abschwenken, noch ein kleiner Funfact. Und zwar sagt mir Wikipedia gerade, dass Martin Max mit seinen 18 Toren 2002 der älteste Torschützenkönig der Bundesliga-Geschichte immer noch ist. Er war damals schon 33 Jahre alt. Das finde ich auch spannend.
Krass.
Ja.
Das ist interessant. Martin Max irgendwie auch geil, dass der da in der Liste auftaucht. Und es sei nur so viel verraten. Ein weiterer Stürmer wird uns nachher bei Was macht denn der eigentlich nochmal in dieser Sendung beehren. Ein Stürmer, der auch die Bundesliga geprägt hat. Aber mehr möchte ich in diesem Fall nicht verraten. Das war schon der erste Hinweis, den musst du dir gut merken.
Ja, den merke ich mir. Also die Position ist schon mal
ein Faustpfand. Der Eiskaffee bewegt mich jetzt zu kühnen Prognosen.
Zu kühlen Prognosen.
Boah.
Ja.
Sehr
gut. Ja, wo wir jetzt schon bei kühnen Prognosen sind, was auch immer. Eine Prognose müssen wir bei der Meisterfrage nicht mehr aufstellen. Die ist geklärt. Nee. Und Leon, ich möchte dich fragen, Bayern ist Meister, was macht das mit dir?
Ja, nicht so viel tatsächlich. Ich weiß nicht. Also ich glaube, die Spieler haben sich dann ja alle sehr gefeiert. Ist ja okay. Ich meine, man will jetzt nicht absprechen, das ist trotzdem natürlich eine super Leistung und so. Und ich, wie du schon sagst, die haben dann auch einen Rückstand aufgeholt, den ich jetzt gar nicht mehr so präsent hatte. Deswegen ist das schon sportlich eine super Leistung alles und alles gut. Aber es ist natürlich für den Gesamtwettbewerb Bundesliga und auch für die Austariertheit der Liga nicht ganz so, ja, toll, wenn immer wieder ein Verein Meister wird und die Tabelle sich auch generell, kommen wir gleich noch zu, kaum verändert hat im Vergleich zur letzten Saison, mit einem kleinen Unterschied, der an diesem Spieltag passiert ist, der dich natürlich ein bisschen bewegt hat. Aber sonst sind ja auch die gleichen 6 Vereine unter den Top 6 trotzdem, die auch letzte Saison da waren, ne? Und das macht mir so ein bisschen, Ja, das macht mir Sorge. Ja, das macht mir immer mit Beckmannschen Zügen zu antworten. Das macht mir Sorgen. Weil ich denke, also es wäre schon gut, wenn da mal wieder ein Verein oben reingeht oder zwei, die der nicht zu dem, zu den gängigen gehört. Aber ja, ich weiß nicht. Gut, Big City Club. Vielleicht wird es ja nächste Saison was mit der Top 5 mit Hertha, aber wer weiß.
Ja, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, denn ich glaube schon, dass Hertha profitieren kann. Das liegt vor allen Dingen auch daran, die UEFA hat ja jetzt letzte Woche bekannt gegeben, wie und wo und wann die Champions League und Europa League zu Ende gespielt werden. Und da sind immerhin noch 5 Mannschaften zu diesem späten Zeitpunkt des Wettbewerbs aus Deutschland dabei. Bayern spielt die Champions League, ist quasi im Viertelfinale, muss aber sogar noch ein Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea bestreiten. Leipzig ist schon unter den letzten 8. Und in der Europa League kämpfen noch Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Und wenn man da jetzt sich mal das anschaut, dann haben, glaube ich, Mannschaften, die eben nicht irgendwie ihre Sommerpause letztendlich unterbrechen müssen für diesen Wettbewerb, schon vielleicht einen Vorteil, so in der dann doch sehr stressigen nächsten Saison, wenn du da eben nicht noch ran musst. Und ich meine, bei Hertha ist es sogar so, ihr spielt auch nächste Saison nicht europäisch, das heißt, ihr habt da dann doch deutlich weniger Spiele. Und wenn du nämlich jetzt mal bedenkst, dass dann so eine Mannschaft wie Bayern, wenn sie ins Finale kommen, einfach noch 4 Spiele mehr hat, die aber dann zu einem Zeitpunkt, wo sonst dann schon die Saison meistens anfangen würde, das ist dann schon ein Brett. Dann hast du dazwischen immer noch ein paar Länderspiele, sogar mehr als sonst. Dadurch, dass einiges nachgeholt wird. Also kann spannend werden. Ich glaube, dass Hertha vielleicht eine der wenigen Mannschaften ist, also mir fällt so aus diesem Mittelfeld jetzt eigentlich nur Hertha ein, die ich mittelfristig, kurzfristig da oben reinbrechen sehe, wenn sie irgendwie gute Transfers tätigen. Also das Geld ist da, es muss natürlich schlau investiert werden. Sehe ich zum Beispiel aber bei Schalke halt nicht. Also da ist eben dieses, die Geldbörse dann doch eher geschlossen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, hast du dir schon mal ähnliche Gedanken gemacht? Hertha, kann man da vielleicht ein bisschen profitieren nächste Saison, wenn man jetzt da quasi gar nichts mehr mit zu tun hat? Ich meine, ich denke schon aus Gladbach-Perspektive, ist gut, dass wir diese Saison aus dem Europapokal schon raus sind. Und ja, das kann also dann sich auswirken.
Ja, habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so konkrete Gedanken gemacht, weil diese Planung mit der Champions League in Lissabon und den ganzen, wie Europa League eigentlich auch in Lissabon? Nein, die Europa League in
NRW, in Köln, Duisburg, Gelsenkirchen und auf Schalke. Genau, Finale in Köln.
Okay, Hauptsache nicht im Kreis Gütersloh. Auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, kann natürlich ein Vorteil sein. Ich glaube, vor allen Dingen ist aber auch ein Vorteil, dass wir frisches Geld haben, was andere Vereine dieser Transferperiode erstmal nicht haben. Und die Preise, wenn man das jetzt mal so ganz rein wirtschaftlich sieht, sind natürlich in dieser Transferzeit wahrscheinlich ein bisschen geringer. Das heißt, wenn man einen Spieler bekommen wollen würde, auf einer gewissen Position, ist das wahrscheinlich im Vergleich zur sonstigen Transferzeit ein Ticken günstiger. Und ja, ich finde es ehrlich gesagt jetzt auch nicht, also ich feiere das jetzt nicht, dass wir da irgendwie frisches Geld haben von Windhorst oder so. Es ist jetzt nur einfach eine Feststellung, weil ich dann auch befürchte, dass die Mannschaft, je nachdem, wer da jetzt geholt wird, sich nochmal wieder vom Bild verändert und so richtig identifizieren kann man sich dann halt irgendwann auf längere Sicht auch nicht mehr. Ich hoffe, dass so ein paar Stützen einfach da bleiben, wie Daridas, Gelbrett, Plattenhardt und Mittelstädt und Kunja vor allen Dingen, der uns echt ziemlich, ziemlich gut tut. Meine Hoffnung ist, nichts gegen Jahrstein, aber dass wir uns auf der Torhüterposition nochmal verstärken, weil der hat jetzt echt in einigen Spielen ziemlich stark gewackelt und auch immer Patzer hingelegt. Da würde ich mir wünschen, dass da jemand kommt, weil auf Kraft kannst du logischerweise auch nicht setzen. Mal gucken, ob sie da was machen. Ansonsten muss man es abwarten, wie jetzt auch generell, wie sie sich verstärken, genau, was du schon gesagt hast, und wie sie dann auch in die Saison reinkommen. Und wie das dann auch generell alles wird, kann ja auch sein, dass Bayern dann auch mal aussetzt, weil die DFL da ein Auge zudrückt oder so. Wir haben ja schon eine etwas stärkere, mächtigere Position als jetzt Dynamo Dresden zum Beispiel. Da werden wir noch zu kommen.
Genau, guter Punkt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Hertha ist jetzt vielleicht auch zum Zeitpunkt dieser Folge ein gutes Thema, denn ja, Bayern Meister haben wir jetzt abgehakt. Dortmund und Leipzig, ja, der Vollständigkeit halber, sind auch sicher in der Champions League wieder dabei. Und dahinter duellieren sich Gladbach und Leverkusen um diesen vierten Platz. Und es hat dann einen Positionswechsel gegeben, der mich sehr gefreut hat. Wir haben 3-1 in Paderborn gewonnen. Und deine Hertha schlägt Bayer Leverkusen 2-0. Und dadurch sind wir jetzt 2 Punkte vor Leverkusen. Und so bekloppt es ist, wir spielen ausgerechnet jetzt gegen die Mannschaft, bei der wir uns bedanken müssen, dass wir jetzt diesen vierten Platz wieder haben. Nächste Woche Gladbach-Hertha im letzten Spiel, am letzten Spieltag. Und da reicht uns dann schon ein Punkt nach menschlichem Ermessen. Aber ja, ich habe durchaus Respekt vor der Aufgabe. Sind ja beides Mannschaften, also es trifft auch auf euch zu, die jetzt am Ende der Saison ein ordentliches Verletzungspech beklagen müssen, aber die dann doch irgendwie dann so eine Art Wagenburg um sich herum aufgebaut haben und gerade jetzt nochmal echt gute Leistungen bringen. Also klar, ihr hattet 3 Niederlagen jetzt vor diesem Sieg gegen Leverkusen, aber ihr wart jetzt auch nicht völlig außer Form. Also ich hatte schon noch ein paar Hoffnungen in dieses Spiel gesetzt und ihr habt mich da alles andere als enttäuscht. War ja auch ein verdienter Sieg.
Ja, ich habe ja auch eine Nachricht von dir erhalten, in dem du dich auch nochmal ausführlich bedankt hast. Da dachte ich erst, ich stand doch gar nicht selber auf dem Platz, aber ich fand es trotzdem nett, dass du dich bei mir auch bedankt hast. Nein, aber ich war tatsächlich überrascht, dass wir das gewonnen haben, weil normalerweise ist bei Hertha gegen Ende der Saison immer wirklich so ein Austrudeln und ach komm, was soll's, die 2 Spiele kriegen wir jetzt auch noch rum, geht ja um nichts mehr. Aber da haben sie wirklich nochmal reingeworfen. Ich könnte mir vorstellen, dass Bruno Labbadia da einen entscheidenden Anteil hat, auch da die Motivationspunkte zu setzen und die Mannschaft nochmal zu kriegen auch und die an die Ehre zu packen und zu sagen, komm Leute, wir bringen die Saison jetzt auch gut zu Ende, auch wenn Europa der Europazug abgefahren ist. Kunja, wie gesagt, für mich mit der entscheidende Faktor jetzt wieder im Team, obwohl er immer noch nicht bei 100% war, nach seinen, ich glaube, 2 oder 3 Gehirnerschütterungen, wie auch immer das passieren konnte, also wirklich auch gebeutelt, frisch Vater ja auch noch geworden, also der hat wirklich eine Menge erlebt und der ist für mich wirklich ein wesentlicher Faktor jetzt auch, dass es gegen Leverkusen geklappt hat, hat er auch eine Traumbude gemacht, geil rausgespielt, muss man auch dazu sagen. Ja, also ich glaube, wir sind noch gut drauf, das hat man immer gesehen, Plattenhardt, das war jetzt ja auch wieder da. Also ich glaube, was wir halt brauchen, ist diese Stammformation, die sich eingespielt hat unter Labbadia in den ersten Spielen und wirklich sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, die muss halt auch auf dem Platz stehen können. Und dann brauchen wir halt natürlich auch mal ein bisschen Glück, dass gegen Spitzenteams wie jetzt gegen Leverkusen oder gegen euch dann natürlich auch, dass es klappt. Und deswegen, habt ihr da nicht geantwortet, weil ich wollte dir nicht sagen, wir müssen nur ein Spiel spielen. Und es kann natürlich wirklich sein, dass wir dann gegen euch gewinnen. Dann hat euch der Sieg oder unser Sieg gegen Leverkusen auch nichts gebracht. Zumal Leverkusen spielt gegen
Mainz.
Mainz, die ja auch durch sind jetzt.
Ja, also da setze ich auch keine Hoffnungen rein, dass Leverkusen da Punkte lässt, weil so ein Spannungsabfall, ich glaube, der ist irgendwie dann auch natürlich, wenn du da nach Wochen und Monaten im Abstiegskampf dann den Klassenerhalt sicher hast. Hat man jetzt bei Union gesehen, die jetzt in Hoffenheim dann total blutleeren Auftritt hingelegt haben. Insofern müssen wir es einfach selbst richten, aber es war einfach, weißt du, aus meiner Position heraus, dann verlierst du in Freiburg, dann verlierst du in München, beides mal vollkommen unnötig und du siehst aber trotzdem Leverkusen, die schwächeln auch. Nachdem die kurioserweise nach dem Sieg bei uns, da hatten sie uns zum ersten Mal überholt, nach dem Sieg ist das spielerisch gar nichts mehr. Also bei uns waren die richtig gut, das war ein richtig geiles Spiel von 2 guten Mannschaften. Aber danach verlieren sie 4-1 zu Hause gegen Wolfsburg, gewinnen dann ganz glücklich 1-0 in Freiburg, wo sie eigentlich hätten verlieren müssen. Und das ist dann schon bitter. Dann fieberst du mit Schalke mit am vorletzten Wochenende. Schalke führt wie auch immer 1-0, warum auch immer, gegen Leverkusen. 10 Minuten Verschluss, macht Leverkusen das Tor, ist dann diesen einen Punkt vor uns. Und dann guckst du dir das Restprogramm an, siehst bei uns Wolfsburg, Paderborn, Hertha. Okay, machbar. Muss aber auch erstmal 9 Punkte holen. Und du schaust bei Leverkusen drauf, Köln, Hertha, Mainz. Und da muss man dann schon damit rechnen, dass Leverkusen diese 3 Spiele gewinnt. Nichts gegen euch, aber du sagst es ja selbst, es ging für euch um gar nichts mehr. Und dementsprechend war ich einfach, es war einfach wirklich ein perfekter 33. Spieltag, weil man hätte es sich nicht besser malen können. Also erstmal musst du dann selbst deine Pflichtaufgabe lösen, aber dass das dann so super läuft und dass wir überhaupt nochmal in dieser Position sind, ist ja einfach ein Geschenk. Und das müssen wir jetzt einfach nutzen. Und ich bin da optimistisch, verhalten optimistisch. Weiß aber auch, wenn wir zum Beispiel in Rückstand geraten, und das kann immer passieren, dann wird das auch auf der psychologischen Ebene nochmal schwierig oder kann schwierig werden. Aber ich sag mal so, also ihr habt uns die Steilvorlage geliefert und jetzt müssen wir zusehen, dass wir es natürlich selbst machen. Aber dass wir überhaupt die Position haben, ist einfach ein großes Geschenk.
Ja, ich glaube auch, es ist ja immer Vor- und Nachteil, wenn es um nichts mehr geht. Und wir haben jetzt ja auch nicht, wie zum Beispiel Union oder Mainz, diesen krassen Druck gehabt, um den Abstieg zu kämpfen und dann die Erleichterung zu haben, sondern es war ja schon so klar, Europa war irgendwie immer greifbar, aber nie so wirklich in Reichweite, dass man jetzt sagen muss, scheiße, jetzt ist auch alles egal. Sondern was man jetzt halt trotzdem, was man jetzt halt stattdessen vielleicht sehen kann bei der Hertha, ist, dass sie befreiter aufspielt, vielleicht sogar noch. Das kann natürlich dann für euch gefährlich werden. Vom Papier her seid ihr der Favorit und ich glaube auch, dass ihr das machen könnt. Aber ich, na, vorsichtig. Also wie gesagt, also Kunja sollte man im Blick behalten. Das wäre jetzt mein Tipp. Nee, Kunde auf jeden Fall. Darida wird auch wieder sich die Lunge aus dem Leib rennen wahrscheinlich.
Ich bin gespannt, wer da hinten rechts verteidigt, weil Pekarik hat sich ja jetzt verletzt und Klünter hat die fünfte Gelbe. Und ich habe jetzt gelesen, Bruno Labbadia muss da jetzt total improvisieren, weil eben Marius Wolf, der ist ja auch verletzt. Und dann muss der jetzt Esswein oder Lecky spielen. Die hat er namentlich reingeworfen. Wahrscheinlich wird es dann Esswein, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber das ist natürlich dann, das unterstreicht so ein bisschen auch die Verletzungsproblematik. Ich meine, ist bei uns ähnlich. Aber das ist natürlich dann am Ende der Saison, dann spielen nochmal Spieler, die auch sich wenig gezeigt haben. Die wollen sich dann vielleicht auch gerade nochmal präsentieren. Ist ja für Spieler, die ja nicht so viel Spielzeit hatten, auch eine Chance. Also letzte Spieltage sind auch immer kompliziert und teilweise kurios.
Total. Und auf deiner Seite muss Leverkusen natürlich auch erstmal gewinnen. Ne? Also das ist, du sagst, du glaubst, dass sie gegen Mainz gewinnen. Ja, aber Leverkusen hat ja auch schon mal den einen oder anderen merkwürdigen letzten Spieltag hingelegt.
Das stimmt. Unter Haching ist da beispielhaft zu nennen. Und wenn man so will, hatten sie ja jetzt auch wieder so einen kleinen Unterhaching-Moment. Also für euch ging es jetzt am Samstag um genauso wenig wie damals für Unterhaching am letzten Spieltag vor zwei Dekaden. Aber da ging es natürlich für Leverkusen dann noch um ein bisschen mehr, sprich die Meisterschaft. Wenn wir jetzt quasi so ein bisschen so dieses Europa-Bewerberfeld durchgesprochen haben, ist ja jetzt auch wirklich alles geklärt, bis auf diese Champions-League-Frage, Gladbach oder Leverkusen. Stand jetzt Europa League, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und RTL überträgt. Also ich glaube, im Hause RTL in Köln wird man sich wünschen, dass Borussia Mönchengladbach dann noch in die Euroleague runterfällt, weil das wäre ja der absolute Worst Case. Ich hatte einen Tweet gelesen am Wochenende, der in die Richtung ging. Ich hatte das noch gar nicht bedacht, aber klar, also Europa League mit Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim ist natürlich echt ein Downer, ne?
Zumal ja auch sogar jetzt aus der Formel 1-Übertragung ja noch aussteigen. Das ist ja, dann wird es ja sportlich ganz, ganz schwarz und düster. Naja, da tut man natürlich Vereinen wie Leverkusen und Wolfsburg, diesen traditionsreichen Clubs, natürlich auch nicht gerade, Unrecht? Nein, man tut ihnen nicht, man wird ihnen nicht gerecht, den Fans, die es ja doch auch gibt, Hoffenheim mal ausgeklammert. Aber klar, es ist natürlich nicht so attraktiv wie Frankfurt in der Europa League oder so, die natürlich eine viel krassere Fangruppe haben oder Gladbach oder so. Wird man sehen, von unten kann ja auch nichts mehr passieren, oder? Die sind ja, Hoffenheim und Wolfsburg sind ja auf jeden Fall safe.
Genau, die sind safe, spielen nur noch im Fernduell Wolfsburg gegen Bayern und Hoffenheim in Dortmund den sechsten Platz aus, weil siebter willst du natürlich auch nicht werden, dann hast du nämlich noch drei Qualifikationsrunden zu überstehen im September und das killt ja dann so ein bisschen deine Saisonvorbereitung. Also darum geht es zwischen den beiden Mannschaften noch und wenn wir jetzt mal so dieses gesamte Mittelfeld überbrücken, kommen wir auch relativ schnell zum Abstiegskampf. Da sind jetzt einige Fragen geklärt worden in den letzten Spieltagen. Union, respektabel, klasse gehalten. Als Aufsteiger hat es anders gemacht als Paderborn, hat die Mannschaft deutlich umgestellt, sehr viel Erfahrung eingekauft. Paderborn ist quasi mit dem Drittligakader in die zweite Liga gegangen und dann wie auch immer aufgestiegen und musste dem jetzt auch Tribut zollen. Abgestiegen mit 20 Punkten aus 33 Spielen, spricht eine klare Sprache, aber exemplarisch auch wieder der Auftritt gegen uns. Mutig waren die schon. Die haben halt gnadenlos oder sind gnadenlos bei ihrer Spielidee verblieben. Und letztendlich war es einfach mangelnde Qualität. Aber bevor wir jetzt vielleicht auf dieses Fernduell Bremen-Düsseldorf einsteigen, ein, zwei Worte zu Paderborn. Absteiger Nummer 1 war schon zu erwarten, oder? Auch wenn sie sich gut geschlagen haben.
Ja, aber du hast das Richtige angesprochen. Es ist halt interessant, dass sie ja zusammen mit Union hochgegangen sind und Union dann doch relativ souverän mit mal auch kleinen Tälern, aber trotzdem die Klasse gehalten hat. Wo ja auch eigentlich ziemlich viele gesagt haben vorher, das wird sau schwierig für Union. Die haben es dann doch echt gut hinbekommen. Klar, auch mit dem Faktor alte Försterei. Aber wie du auch gesagt hast, die haben sich einen Gentner geholt, haben vorne einen Andersson drinne, der zwar auch in der zweiten Liga schon gespielt hat, aber trotzdem irgendwie auch die Qualität besitzt, dann vorne zu netzen. Nur als zwei Beispiele jetzt mal. Und Uca und so, also wirklich dann noch Bundesliga-Profis geholt, die vielleicht auch nicht unbedingt immer gespielt haben, aber die vielleicht ja allein von ihrer Erfahrung und Präsenz im Training und was sie so auch weitergeben können auf der Soft-Skills-Ebene, wie es ja im Human-Resource-Bereich wahrscheinlich heißt, das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Und da sieht man bei Paderborn jetzt außer vielleicht Hünemeyer oder so, der natürlich auch schon Bundesliga-Erfahrung hat, relativ wenig Spieler, die sowas reinbringen können. Ja, und gut, jetzt gehen sie wieder runter. Wird dann, glaube ich, auch echt schwer, ohne jetzt denen da irgendwie das zu wünschen, dann aber wieder oben mitzukämpfen direkt. Also sollten sie ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht wieder durchgereicht werden in die dritte Liga. Muss nicht passieren, aber kann natürlich passieren, gerade wenn man dann so runtergeht wieder. Ja.
Genau, da haben sie ja Erfahrung mit. Also es geht jetzt einmal darum für Paderborn, das erste Mal seit gefühlt 8 Jahren mal nicht auf- oder abzusteigen. Ich denke, das ist eine realistische Zielsetzung. Mittelfeldplatz in der zweiten Liga sollten sie anstreben. Sie werden da auch vom Budget jetzt nicht ganz oben anzusiedeln sein. Union hat die Klasse gehalten. Köln als Aufsteiger auch durch, als Zweitligameister der vergangenen Saison. Am Ende dann ja sich jetzt irgendwie von Punkt zu Punkt gerettet und jetzt aber auch mit ausreichendem Abstand versehen. Mainz ist drin geblieben, hat in Dortmund gewonnen, völlig aus der kalten Hose gekommen, das Ergebnis, und schlägt jetzt Werder Bremen 3-1. Ja, Augsburg durch das 1-1 bei Düsseldorf auch gesichert, und Bremen und Düsseldorf sind jetzt eben die verbliebenen Mannschaften, die den Relegationsplatz ausspielen, beziehungsweise den zweiten Absteiger. Düsseldorf mit der klar besseren Ausgangslage reicht im Prinzip nach menschlichem Ermessen ein Unentschieden bei Union Berlin. Bremen müsste bei einem Unentschieden von Düsseldorf schon mit 4 Toren Unterschied gegen Köln gewinnen, was ich jetzt erstmal nicht sehe, gerade bei dieser unfassbaren Bremer Heimschwäche. Wie ist deine Prognose? Wie hoch oder wie groß schätzt du die Bremer Chancen noch ein? Ich meine, grundsätzlich kann man ja nochmal, also es braucht jetzt kein absolutes Fußballwunder, weil Bremen jetzt nicht gegen Bayern oder Dortmund spielt am letzten Spieltag. Mhm. Und Düsseldorf, ja, wie ist deine Gemütslage vor diesem Fernduell da am letzten Spieltag?
Ja, erstmal war das natürlich eine ganz bittere Pille für Bremen, ne? Also kassieren da irgendwie die 3-1, Klatsche muss man nicht sagen, aber Niederlage gegen so einen direkten Konkurrenten, das macht dich erstmal ein bisschen fertig auch, glaube ich, auch moralisch, ne? Und Düsseldorf schafft es ja irgendwie die ganze Zeit mit einem auch gar nicht mal so unattraktiven Fußball und einer relativ geschlossenen Mannschaftsleistung, wie es immer so schön heißt, da sich Pünktchen für Pünktchen zu erarbeiten. Die sind natürlich psychologisch gesehen, und nicht nur tabellarisch, sondern auch psychologisch gesehen, deutlich im Vorteil. Deswegen denke ich auch fast, dass Bremen runtergehen wird am Ende. Also ich kann es mir irgendwie nicht, ich sehe da nicht diesen Wahnsinnsauftritt noch am letzten Spiel. Klar, sie haben gegen Paderborn das 5-1 da mal rausgeballert, hat man auch nicht mit gerechnet. Klar, kann passieren. Aber Düsseldorf jetzt, ja, ich meine, das Einzige, woran ich wirklich glauben würde als Bremen-Fan, ist, dass Union sich nochmal von seinen fiktiven Fans gut verabschieden möchte in der ersten Liga, da schon nochmal wieder die Präsenz aufbaut. Klar, jetzt haben sie das letzte Spiel vergeigt, aber das ist ja auch einigermaßen menschlich, wenn Druckabfall da ist und so. und das eine oder andere Bier noch in den Venen pocht aus, der, aus den Feierlichkeiten im Wald. Und jetzt gegen Düsseldorf vielleicht doch nochmal sagen, okay, komm, wir wollen uns nochmal aus unserer ersten Bundesliga-Saison nochmal gebührend verabschieden. Das könnte der Faktor sein, den Bremen, der Bremen zugute spielen könnte. Und dann müssen sie gegen Köln gewinnen, das ist nicht unrealistisch. Ja, da würde ich mich dran klammern. Kann alles möglich sein. Ich meine, wäre natürlich eine geile Story, wenn sowas, wenn Pizarro oder so nochmal trifft und da irgendwie sie jetzt drin hält. Das wäre halt geil. Aber oh, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht so wirklich. Und irgendwie wäre es auch ungerecht für Düsseldorf, auch wenn ich den Verein nicht so mag, aufgrund der Vergangenheit, der Hertha-Düsseldorf-Vergangenheit. Aber irgendwie wäre es auch ziemlich ungerecht, dann doch, wenn Bremen jetzt sich doch noch da vorbeischleicht. Ja. Deswegen, ich glaube, Düsseldorf macht's.
Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass sie es jetzt in die Relegation schaffen, weil, also A, es wäre auch verdient. Unter Uwe Rösler haben sie auch echt nur 3 Spiele verloren, das muss man auch mal sagen. Gegen Dortmund sehr unglücklich und ja, klare Niederlagen gegen Gladbach und Bayern. Sie haben allerdings auch nur 2 Spiele gewonnen. Das spricht natürlich auch eine klare Sprache. Sie haben so häufig unentschieden gespielt. Grundsätzlich zeigt das aber als Fazit vielleicht, als kleines Zwischenfazit jetzt, Fortuna unter Rösler, dass sie sich schon deutlich verbessert haben. Weil wenn du von 14 Spielen als Fortuna Düsseldorf nur 3 verlierst, sagt das für mich erstmal mehr aus oder ist das mehr positiv, als dass du nur 2 gewinnst? Weil die Regel wäre ja eher, dass du nur 2 gewinnst, aber dann irgendwie auch 8, 9 Spiele verlierst. So war die Fortuna unter Friedhelm Funkel im ersten Teil der Saison aufgestellt. Von daher ist da für mich eine klare Entwicklung zu erkennen. Sie haben mit Rufen Hennings einen Torjäger, den Werder auch die ganze Saison nicht hat. Sie haben Max Kruse nicht ersetzen können. Und sie spielen auch den gepflegteren Ball als Bremen. Und ehrlicherweise wäre es nur gerecht, wenn Fortuna das jetzt auch schafft. Und dann würde ich sie sogar auch in der Relegation, gegen wen auch immer es dann geht, kommen wir gleich zu, favorisiert sehen. Also für sie wäre die Relegation jetzt auch, glaube ich, nicht, also es wäre jetzt auch kein Volldrama. Damit hat man schon rechnen müssen. Und das ist auch der Unterschied zu Werder. Die sind in die Saison gegangen und wollten einen Europa-League-Platz erreichen.
Ja, und das Gute für Düsseldorf ist auch, Stichwort Relegation, einen Platzsturm kann es diesmal nicht geben.
So, richtig.
Würde ich mal so sagen. Ja, du sagst es, den gepflegteren Ball, das klingt, das ist eine schöne Phrase, die habe ich lange nicht mehr gehört. Aber das ist es, genau das ist es. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich Düsseldorf sehe, ist das mehr, sieht das mehr nach Fußball aus als bei Werder. So. Und dann, weißt du, klar, es geht manchmal im Fußball, meistens geht es im Fußball nicht um Gerechtigkeit, aber es wäre dann ja schon irgendwie vielleicht auch mal gerecht, wenn der Verein zumindest die Chance hat, noch drin zu bleiben in Düsseldorf, der denn den besseren Fußball gespielt hat.
Ja, in der Tat. Stand jetzt gäbe es ein Relegationsduell zwischen Düsseldorf und Heidenheim. Und damit kommen wir jetzt auf unser nächstes Gesprächsthema, sprich die zweite Liga. Alle haben sich das Relegationsduell Werder Bremen gegen den HSV gewünscht. Ist auch hier durchaus mal diskutiert worden. Ist natürlich immer noch möglich, aber seit dem 33. Spieltag sieht es eher schlecht aus für die norddeutschen Vertreter. Werder Bremen, haben wir gerade drüber geredet, braucht schon ein kleines Fußballwunder, um überhaupt noch die Relegation zu erreichen. Und ja, selbst der HSV kann das nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Und das ist schon eine herbe Enttäuschung, nachdem man jetzt auch lange Zeit in der Spielzeit wieder auf Platz 2 zumindest stand. Hat man es jetzt hinten raus, oder das hat sich schon angebahnt, dass man diesen zweiten Platz jetzt nicht mehr holt? Stuttgart jetzt einfach zum Schluss deutlich angezogen. Bielefeld, ja, jetzt eh schon seit einer Woche oben, waren dazu keiner Zeit gefährdet. Aber dass der HSV jetzt sogar möglicherweise auch noch Platz 3 vergurkt durch ein weiteres Gegentor in der Nachspielzeit in Heidenheim. 95. Minute bei 4 Minuten Nachspielzeit. Ey, da fällt mir halt auch nicht mehr viel ein, außer dass das echt nur der HSV kann. Das ist Wahnsinn. Die haben jetzt in 8 Spielen nach dem Restart 4-mal in der Nachspielzeit entscheidende Gegentore kassiert. Das ist dann auch irgendwann kein Zufall mehr für meine Begriffe.
Das wollte ich genau gerade fragen. Wie viele Gegentore in der Nachspielzeit waren es denn? Aber schön, dass du das
4 in 8 Spielen.
Genau. Ja, das ist schon echt heftig. Das ist schon wirklich heftig. Das ist ja quasi die Umkehrung der Dusel-Bayern. Das ist ja quasi der, wie nennt man das dann, wenn du keinen Dusel hast? Die Pechmarie der zweiten Liga. Oh. Dussel, ja, der Zweitliga-Dussel. Kein Bundesliga-Dino mehr, sondern der Zweitliga-Dussel. Wahnsinn. Und das bewegt natürlich auch eine eh schon geschundene Fanseele von durch Täler geschrittene Männer, die einiges erlebt haben mit diesem Verein. Selbst die sind jetzt nochmal neu in, ja, weiß ich nicht, Schmerzen gestoßen worden. Und da hören wir mal rein. Es ist vom, wie heißt nochmal dieses Portal? Hast du das zufällig parat?
Rautenperle.
Rautenperle.
HSV-Blog, die da Podcasts machen, aber auch eben YouTube-Formate. Und da dann auch immer dieses Spiel zusammen gucken, ist irgendwie so eine Dreier-Kombo und ja, die filmen sich dann eben, wie sie dann lautlos dieses Spiel gucken, also quasi so wie Sport 1 Champions League überträgt mit Olli Pocher und Schieß mich tot in der in dieser Schleißheimer Straße da, in diesem Fancafé da in München.
Stadion an der Schleißheimer Straße oder wie
so, genau, heißt. Genau. Und analog dazu gucken die drei HSV-Fans das Ganze und ja, man kann schon sagen, es ist viral gegangen, die Reaktion von einem der drei auf den Last-Minute-Knockout beim 1. FC Heidenheim. Wir hören mal rein.
Was machst du denn da?
Nein!
Das kann nicht sein! Das kann doch nicht sein, Mann! Das kann doch nicht sein! Ihr wollt mich doch verarschen!
Das ist so großartig. Ich habe es mir bestimmt schon 100 Mal angehört. Und ich denke immer, Alter, ist das drüber. Aber dann denke ich, eigentlich ist das bei jedem Tor so. Bei jedem entscheidenden Gegentor von Borussia Mönchengladbach, wenn ich das irgendwo gucke, geht es mir fast ähnlich. Also.
Ja, nee, ich weiß, ich habe ja auch geschrieben, ich sehe dich da auch. Also ich sehe dich da auch so sitzen und wenn Gladbach das entscheidende Gegentor kassiert, so ausflippen. Das ist für mich überhaupt nicht unrealistisch. Also,
ich glaube, deswegen finden wir Fußballfans das Video auch so geil. Weil es uns irgendwie da abholt, wo wir uns alle auch kennen. Nur es wird bei uns eben nicht gefilmt in der Regel.
In der Regel, richtig. Wenn ich so krame an meine Ausraster hier, in meinen Ausrastern, hundertprozentig gab es auch solche Dinger. Ich weiß, keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht konkret an so einen krassen erinnern, aber definitiv bei Gegentoren gehe ich auch so ab. Aber das ist natürlich nochmal eine schöne Steigerung gewesen. Und er zerhämmert ja auch fast den Sessel, auf dem er sitzt. Man hört das so richtig. So geil.
Ja, so ein schöner Sitzsack. Und das wäre natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn das irgendwie so ein maroder Sitzsack gewesen wäre und dann da wie Kügelchen rausgekommen wären. Das ist ja immer das Schöne. Wenn man irgendwie im absoluten Schwall der Entrüstung irgendwas wegwirft oder so. Oder irgendwas dahin pfeffert, das dann aber irgendwas zerstört. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man dann am Ende noch damit konfrontiert wird, dass man irgendwas aufräumen muss. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Das ist so richtig, ein richtig räudiger Moment.
Und daraus höre ich, dass das einige Male schon bei dir passiert ist. Aber das ist ja auch dieses klassische Phänomen, wenn Menschen, die FIFA daddeln, ihre Controller in den Fernseher werfen oder so. Das ist ja wirklich auch so eine Versicherungs, so ich glaube, jede Versicherung hat da mittlerweile so einen zuständigen Bereich, der sich nur mit solchen Fällen auseinandersetzt. Von Bernd Stromberg wahrscheinlich.
Wollte ich gerade sagen, die Kapitol, da würde ich mich versichern lassen.
Schadensbereich FIFA. Da macht er nur, wird er nur von Ulf wahrscheinlich gemacht oder so.
Schade ist ja, dass er hat M bis Z gemacht. Das heißt, er wäre für dich nicht zuständig, Ginzel, aber nur für mich Schulte. M bis Z.
Ja, geil, ich wäre dann bei Turkulu gewesen wahrscheinlich.
Stimmt, ne? Bei Sinan. Turkulu.
Ja, Turkulu. Oh, geil, ey. Ja, aber um jetzt mal HSV zurückzukommen, ich kann das nachempfinden, was er da, der Fan, empfindet. Und es ist schon echt heftig. Und Dieter Hecking ist ja auch sehr betrüppelt dann vom Platz geschlichen. Und boah, man weiß auch nicht, wo das jetzt hinführen soll, ne? Also angenommen, also glaubst du wirklich, dass sie das im letzten Spiel dann nochmal wieder rumdrehen können?
Also, wenn ich da jetzt mal analytisch rangehe, HSV spielt gegen Sandhausen, für die geht es um nichts mehr und selbst wenn sie nur unentschieden spielen, und von Unentschieden gab es einige jetzt auch nach dem Corona-Restart, zum Beispiel auch, wenn man bedenkt, dass sie jetzt vor der englischen Woche sogar noch vorm VfB waren, dann aber jetzt gegen Osnabrück auch dann nur 1-1 gespielt haben, fällt ja in der Bewertung jetzt auch häufig runter. Dann hätten sie sich jetzt viel Ärger erspart. Lange Rede, kurzer Sinn, gegen Sandhausen. Also eine Nullerrunde werden sie da nicht hinlegen. Ich glaube nicht, dass sie es verlieren werden. Auch wenn das jetzt natürlich nach dem erneuten Nackenschlag schwer ist, nochmal aufzustehen. Aber ich sehe unbedingt Heidenheim jetzt noch nicht so locker in Bielefeld gewinnen. Also Bielefeld, klar, die könnten theoretisch abschenken. Aber also ich würde den HSV ich sehe den HSV eher in der Relegation als Werder Bremen. Das wäre so mein Fazit oder meine Antwort auf die Frage. Und wenn ich jetzt aber als Bielefelder daran gehen würde, ganz strategisch, könnte man ja auch sagen, ich habe jetzt irgendwann mal den, ich glaube, es war Kevin Kühnert im Podcast von Arndt Zeigler gehört am Wochenende. Vor zwei Wochenenden. Und da wurde er dann gefragt, ja, wen wünscht er sich denn noch als Aufsteiger neben seiner Arminia? Kevin Kühnert, Arminia-Fan. Da hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, Heidenheim. Also Stuttgart ist jetzt aber eh schon hoch, ne, klar. Aber Heidenheim könnte eben noch hochgehen. Und seine Begründung war, dann hätten wir schon mal eine Mannschaft, die noch schlechtere Voraussetzungen hätte als die eigene, als Bielefeld. Und das wäre natürlich richtig. Geht Hamburg in die Relegation, dann ist Hamburg noch in der Verlosung, nächstes Jahr als 18. Bundesligist da mitzuspielen. Und das wäre natürlich eine Mannschaft analog zum VfB, der erstmal, obwohl sie da als schlechterer Aufsteiger hochgehen, dann doch mehr Möglichkeiten hat, auch aufgrund des Umfeldes. Und so könnte man natürlich auch daran gehen. Also ich will hier Bielefeld um Himmels Willen nichts unterstellen, aber das ist für mich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Weil man kann natürlich wirklich aus eigener Kraft, so blöd es klingt, kann Bielefeld dafür sorgen, dass der HSV schon mal kein Thema mehr wird für die Bundesliga.
Und es wäre aus zweierlei Gründen oder eigentlich aus einem vor allen Dingen ein Grund auch eigentlich ganz schön, wenn der HSV in der zweiten Liga bleibt, vorausgesetzt Werder geht nämlich auch runter, dann haben wir wenigstens ein Nordderby in der zweiten Liga, was wir schon längere Zeit nicht mehr hatten, dann halt mal eine Klasse tiefer.
Das kann eh eine ziemlich krasse zweite Liga, wo du das gerade sagst mit Nordderby, weil Kiel ist ja jetzt auch ein etablierter Zweitligist, dann hast du St. Pauli, Hamburg, Werder Bremen eventuell, Hannover. Braunschweig ist aktuell auf Aufstiegskurs in der dritten Liga. Hansa Rostock spielt auch noch oben mit. Also das könnte eine sehr, sehr nordostzentrierte zweite Liga werden, wenn es ideal läuft. Also
die nordöstlichste zweite Liga aller Zeiten. Das wäre dann der Werbespruch von Sport 1.
Genau.
Nochmal so Superlative. Aber interessanter Einwurf mit dem, dass Bielefeld dann eher vielleicht mit Heidenheim hochgehen wollen würde als mit dem HSV, das stimmt natürlich. Wobei, das wird auf dem Platz natürlich dann auch keine Rolle spielen.
Ja, also, glaube ich auch nicht, aber es ist ein interessanter Fakt, finde ich.
Ja, natürlich. Aber Bielefeld ist natürlich auch rein sportlich gesehen der viel schwierige Gegner als jetzt Sandhausen. Wobei, bei Sandhausen spielt doch auch Dennis Diekmeyer, oder nicht? Der macht doch neuerdings auch Tore.
Ja, richtig. Also, und jetzt gegen Dresden hätte er fast wieder ein Tor gemacht. Also ein strammer Schuss von rechts hatte ich da zufällig in der Konferenz der zweiten Liga gesehen und das wäre schon sein zweites Tor gewesen. Also ja, Sandhausen jetzt eigentlich auch eine Mannschaft, die da dann durchaus große ärgern konnte. In der Hinrunde, glaube ich, auch gegen den HSV 1-1 gespielt. Also ich denke mal, wir können uns darauf einigen, den HSV sehen wir beide immer noch eher in der Relegation als Werder.
Das vielleicht schon. Ich würde es halt geil finden, wenn Heidenheim hochgeht. Ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht noch abschließend zum HSV, dass all das Glück, was sie ja echt über Saisons angehäuft haben, in den Spielen, wo es spitz auf Knopf stand in der ersten Liga, in der Relegation oder auch so, wenn man sich dann Spiele gegen den KSC in der Relegation erinnert und so mit diesen fragwürdigen Freistoßentscheidungen und so, all das kommt jetzt doppelt und dreifach in Form von Pech zurück. Also, das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, ist echt so.
Deswegen wird es natürlich passen, wenn Heidenheim hochgeht in die Relegation. Und Heidenheim, ich habe vorhin mal kurz bei Wikipedia geschaut, ist so wirklich ein Ort, der jetzt nicht zu den spannendsten Orten Deutschlands zählt. Ne? Also das Profil, ich habe mal geguckt, auch die berühmten Bürger der Stadt, da war Frank Schmidt eingetragen, also der Trainer vom Heidenheim. Und der einzig Spannende war, das fand ich echt spannend, der Attentäter, der das Attentat auf Adolf Hitler im Münchner Brauhauskeller verübt hat. Der hat einige Jahre in Heidenheim gewirkt.
Boah, du Scheiße. Ja, eigentlich müssen die dann hochgehen. Also eigentlich müssen die nur ob der Verbesserung des Wikipedia-Artikels der Stadt Heidenheim an der Brenz, heißt es, glaube ich, eigentlich müssen sie allein deshalb schon hochgehen. Aber Frank Schmidt, da sprichst du natürlich einen Mega-Faktor an, ne? Also dienstältester Trainer, hast du letzte Woche schon erwähnt, meine ich, im deutschen Profifußball. Also allein für den würde es mich freuen. Dann Marc Schnatterer, der seit seiner Jugend da spielt und auch immer noch seine Einsätze hat und seine Momente. Also ist für mich aber auch, selbst wenn sie jetzt noch auf 4 rutschen würden im letzten Spiel, ist für mich trotzdem eine Mannschaft, die ich auch im nächsten Jahr oben mitspielen sehe. Also das kann für mich eine Mannschaft sein, die über kurz oder lang mit vielleicht ein bisschen mehr Anlauf als bei anderen Teams dann doch mal hochgeht. Und was vielleicht Heidenheim ja nicht spannend, aber meines Wissens nach sehr umtriebiger Mittelstand dort in der Region. Also es gibt da jetzt auch nicht so diesen einen Mega-Mäzen oder so, aber es gibt da sehr viele Mittelständler, die sich da engagieren und ließe zumindest hoffen, dass man da vielleicht einen Weg beschreiten könnte, wenn man dann es mal wirklich schafft, hochzugehen. Analog vielleicht zum FC Augsburg. Ist ja regional jetzt auch nicht, sind das nicht so die großen Unterschiede. Also da in Baden-Württemberg wird häufig gut gewirtschaftet, scheint auch bei Heidenheim der Fall zu sein. Also ist ein spannendes Projekt und wir werden das weiter beobachten. Ja,
richtig.
Dann haben wir jetzt quasi eigentlich nur noch den Blick auf das untere Feld der zweiten Liga übrig. Aber da gibt es ja auch den einen oder anderen Aufreger.
Boah, ich sag's dir. Das war ja eigentlich vielleicht sogar der Ton der Saison. Das Interview der Saison, definitiv, muss man wirklich sagen. Also da fällt mir jetzt eigentlich kein viel spektakuläreres ein als das. Und wir haben den Ton vorbereitet. Dynamo Dresden. Jetzt sag nochmal schnell den Spielernamen. Ich habe ihn gerade nicht präsent.
Chris Löwe,
danke. Entschuldigung, genau. Hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Chris Löwe am Sky-Mikrofon, der einfach mal seinen emotionenfreien Lauf lässt auf die Frage hin. Ich weiß gar nicht, was die Ausgangsfrage war, aber auf jeden Fall ging es darum, wie die Situation jetzt sich für Dresden darstellt, die natürlich, nachdem sie zum Restart-Beginn erstmal in Quarantäne sich befunden haben, länger noch als alle anderen Vereine, weil Corona-Fälle waren, jetzt ein unfassbar heftiges Programm hatten mit, ich weiß nicht, 3 Spielen innerhalb von 9 Tagen gefühlt oder so.
Ja, runtergebrochen war es so, glaube ich. Also es waren jetzt in 19 Tagen 7 Spiele oder in 3 Wochen 8 Spiele. Und das hat dann mit fairem Wettbewerb wirklich nicht mehr so viel zu tun. Und ja, Chris Löwe hat da einfach seinen emotionenfreien Lauf gelassen. Wir hören mal rein nach dem 0-2 und dem damit quasi besiegelten Abstieg bei Dynamo Dresden. Sie haben jetzt quasi in Sandhausen noch gewonnen, aber haben jetzt 14 Tore und 3 Punkte Rückstand, sind also weg. Und Chris Löwe, ja, der lässt einfach mal alles raus am Sky-Mikro.
Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL, Christian Seifert oder wer auch immer, sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in unseren Köpfen vorgeht? Ist ihnen alles scheißegal? Wir sind am Ende die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß!
Und ganz ehrlich, ich habe so mit ihm gefühlt in dem Moment.
Ja,
ich kann es echt verstehen in Teilen.
Ja, total. Man kann es total verstehen. Ist halt, finde ich deswegen auch geil, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich finde es deswegen auch geil, weil es einfach so authentisch ist, ne?
Ja, genau das ist es. Also man merkt halt, wie er mit seinen Worten ringt. Ist natürlich auch irgendwie echt traurig. Also auch auf der Ebene. Klar, da fallen dann ein paar Schimpfwörter. Aber ja, also man fühlt da wirklich mit ihm mit. Man merkt auch in dem Moment, er hat jetzt irgendwie die Saison abgeschlossen. Das war jetzt irgendwie der letzte entscheidende Nackenschlag. Und ja, also ich hatte es vor Wochen schon gesagt, eigentlich Dynamo Dresden, ich empfand das wirklich als unfair und es ist jetzt auch so gekommen. Also sie haben dann doch dann irgendwie den Preis wirklich bezahlt, wie er es sagt. Werden einen neuen Anlauf nehmen müssen in der dritten Liga. Da muss man dann schon sagen, erwarten Dynamo natürlich einige Kracherduelle. Weil die dritte Liga natürlich sehr ostzentriert ist. Magdeburg, Halle, eventuell Chemnitz, Zwickau, vielleicht Lok Leipzig, die aufsteigen, Hansa Rostock, also da gibt es einige Lokalduelle.
Und die Polizei in der Region freut sich ganz sicherlich auch über diese ganzen Duelle. Auf jeden Fall ist es halt krass, und er spricht ja da schon noch ein wichtiges Thema an, das wir jetzt vielleicht gar nicht in Breite diskutieren wollen, das haben wir ja auch schon gemacht, aber es ist natürlich schon eine Benachteiligung der kleineren Vereine, auch von Seiten der DFL. Und das ist ja ein Muster, was sie immer wieder durchzieht. Also nicht nur beim Thema TV-Gelder, da ist es natürlich irgendwie noch einigermaßen begründet, aber auch da ist natürlich extrem wieder die Kluft mittlerweile auseinanderdriftet, aber eben auch allein, was solche Spielplanentscheidungen oder halt generell einfach dann die Entscheidung angeht, die dann das jetzt, dieses Programm, einfach das Programm aufzubürden. Bei einem Club und bei einem Verein, wo du auch weißt, die sind jetzt auch nicht in der Breite so krass aufgestellt, dass sie das locker abfedern können, wie zum Beispiel Dortmund, Bayern, Leipzig oder sowas, könnten ja sogar noch, ne? Auch wenn sie das sogar gar nicht haben, dieses Programm. Und da muss man schon sagen, wird mit zweierlei Maß gemessen, und da kann ich total verstehen, wenn er sagt, da unten, was unten in der zweiten Liga im Tabellenkeller passiert, interessiert die da oben doch gar nicht. Traurig, aber wahr.
Definitiv, das ist nämlich dann auch das, was ihn ja so auf Deutsch gesagt angekotzt hat. Also ja. In dem ersten Teil dieses Interviews spricht er das ja auch an. Da ist dann irgendwie die Rede davon, ja, Bayern, Dortmund, dafür interessieren sich die Bosse, ne, und für uns aber nicht. Und hat da vielleicht auch einen Punkt, klar. Dresden muss runter. Daneben auch Wien Wiesbaden als Aufsteiger wieder abgestiegen und den Relegationsplatz machen unter sich aus Nürnberg und Karlsruhe. Gerade Nürnbergs Abgesang hätte man da vielleicht vor der Saison so nicht unbedingt erwarten können, aber ja, wir werden auch das natürlich nächste Woche dann nochmal analysieren kurz, wer da zweitklassig bleibt, wer die Relegationsspiele absolvieren muss. Und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir den Weg in die fußballerischen Annalen bestreiten. Sprich, was macht denn der eigentlich?
Sehr gerne.
Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich?
Ja, Leon, heute bist du dran, hast für mich da ein paar Goldstaub-O-Töne hoffentlich rausgeholt. Ich weiß nicht, wie möchtest du das Ganze einleiten? Sag mir einfach, wann ich hier Töne abdrücken darf. Ich habe ja die Macht über das Soundboard.
Du bist sozusagen der, ja, bei Black Stories habe ich jetzt letztens gelernt, heißt es der Gebieter. Kennst du das Spiel Black Stories? Da geht es auch um Rätsel, die man lösen muss. Ah,
nie gehört.
Schüttelt den Kopf.
Keine Ahnung.
Ja, schenke ich dir mal vielleicht zum Saisonausklang. Ja, ich würde es so machen. Ich gebe dir mal ein Zeichen. Ich lasse mal kurz durch. 8 Hinweise habe ich. Und ich würde die wieder nach und nach vortragen. Und wenn du es schon vorher weißt, vielleicht, das haben wir, glaube ich, irgendwann letztes Mal auch gesagt, als wir gespielt haben, für dich kurz noch behalten, damit die Hörerinnen und Hörer mitknobeln können bis zum Ende und nicht schon durch deinen großen Wissensfundus dass der Rätselspaß genommen wird. Das wollen wir natürlich nicht.
Selbstverständlich, ich halte mich zurück. Vielleicht weiß ich es aber auch gar nicht, wie letztes Mal damals bei, wer war es? Felix Bastians.
Ah ja, oh, das war auch echt, das war eine harte Nuss. Also, ganz so schwierig wird es mal nicht, das kann ich versprechen. Wirklich.
Gut.
Ich habe ja schon angekündigt, es wird ein Stürmer gesucht. Und einen Hinweis gebe ich dir jetzt schon auch vorab. Ein Stürmer wird gesucht, der heute 43 Jahre alt ist. Ich hoffe, das habe ich richtig nachgerechnet.
Okay.
So, ja. Hier kommt der erste Hinweis zum gesuchten Spieler. Er hat für 3 deutsche Vereine gespielt. So.
Ja,
kannst du natürlich erstmal nichts mit anfangen.
Jetzt, ich weiß, 43, aber, ja.
Genau, und hat insgesamt in seiner Karriere für 3 deutsche Vereine gespielt. Zweiter Hinweis. Den ersten Verein hat er mit seinen Toren in die erste Liga geschossen und sprach im Jubelrausch am DSF-Mikro über mögliche Abwerbeavancen anderer Vereine. Überraschend ehrliche Worte. Also sie sind aufgestiegen und im Jubelrausch über diesen Aufstieg hat er am DSF-Mikro folgende Worte gesagt, und das ist der erste Ton, den du bitte jetzt abdrücken kannst.
Bleiben Sie nächste Saison?
Ja, ich weiß nicht, ich habe hier Vertrag bis 2003, wenn ein Verein viel mehr haben, kann ja kommen, kann ja stechen, aber jetzt wir müssen feiern. Ne?
Hat er gesagt, er hat Vertrag bis 2003?
Ja, okay. Genau. Und
ja.
Und genau, und hinten raus war dann irgendwie, hat er noch gesagt, aber jetzt feiern wir erstmal. Ich finde das aber ehrlich gesagt ganz schön krass, dass du so im Jubel schon gesagt hast, ja gut, wenn so ein Verein kommt, naja, dann weiß ich noch nicht, ob ich da hier so treu bleiben kann. Das ist schon mal
aber irgendwie auch erfrischend ehrlich, ne?
Richtig. Er ist dann auch erstmal geblieben bei diesem Verein und avancierte im Laufe der Karriere zum Bundesliga-Rekordtorschützen für diesen Verein. Das wäre Hinweis Nummer 3 und hat, das ist schon ein sehr guter Hinweis jetzt eigentlich, damit auch Frank Pagelsdorf abgelöst bei diesem Club. Das wäre der 3. Hinweis.
Ja, okay. Frank Pagelsdorf abgelöst, ja. Okay, das schränkt es ein bisschen ein, ja.
Mm-hmm. Und auch so diese Hinweise in der DSF-Mikro, das ist natürlich alles, das deutet immer schon so ein bisschen auf diese Zeit hin. Jetzt kommt ein weiterer zeitlicher Hinweis mit Hinweis Nummer 4. 2003 stand er mit einem Fallrückzieher in der Wahl zum Tor des Jahres 2003. Und da hören wir mal kurz rein. Ton Nummer 2 bitte abdrücken. Naja, der kann ja alles. War so ein kleiner Hinweis auf den Gegner, ne? Bochum. Hilft dir aber auch nicht so viel weiter, glaube ich. Aber der nächste Hinweis ist schon wieder gar nicht mal so ohne. Hinweis Nummer 5. Der gesuchte Spieler hat auch mit Bruno Labbadia zusammengespielt und hat einst über Bruno Folgendes gesagt. Er hat mir damals sehr geholfen. War zwar ein ganzes Stück älter als ich, hat sich aber immer um mich gekümmert. Von ihm konnte ich mir eine Menge abschauen, zumal wir nach den normalen Trainingseinheiten oft die einzigen beiden Spieler waren, die noch eine extra Einheit draufgelegt haben.
Das hat er über Bruno gesagt. Der hat mit ihm zusammen gespielt.
Mhm.
Okay, ja. Stürmer, logisch.
Genau, ja, genau. Du kannst ja, wenn du einen Hinweis hast oder einen Verdacht hast, kannst du es ja aufschreiben auf dem Zettel und mir zeigen. Wir sehen uns ja hier per Video, dann kann ich das zumindest zur Kenntnis nehmen. Ah ja. Er schreibt was, Kevin schreibt was auf. Ich werde es einfach nicht kommentieren und guck's mir einfach nur an. Wo steht
jetzt,
das?
Jetzt ist die Frage, ob du meine Schrift lesen kannst.
Ja. Ich sehe es gar nicht auf. Wo steht das denn?
Oh, ist das schwierig hier.
Okay, ich kommentiere es mal nicht. Ja, okay. Aha. Ich kann es nicht lesen auch eigentlich, aber
egal.
Ich glaube, du hör dir die nächsten Hinweise noch ein bisschen genauer an. Ich glaube, dann wird es dir noch weiterhelfen. Okay. Bei seinem zweiten Verein in der Bundesliga lief es nicht ganz so pralle. Und zwar in gleich zwei Saisons. Im vereinseigenen Fernsehen erklärte er seine Torflaute 2009. Folgendermaßen. Ton Nummer 3 bitte abdrücken.
Naja, woran das liegt, weiß ich nicht. Wenn ich das wusste, dann werde ich bestimmt noch ein paar Bude machen, aber ich werde mich nicht verrückt machen. Ich werde einfach hart arbeiten im Training und dann werde ich einfach auf meine Chance im Spiel warten und ich gehe davon aus, dass im nächsten 5 Spiel mache ich schon ein paar Bude.
Er spricht auf jeden Fall schon deutlich besser Deutsch, oder?
Mhm.
Also im Vergleich zu dem ersten Ton 2003.
Der war auch von der Tonqualität, glaube ich, einfach schlecht. Aber es stimmt schon. Ja, es ist auf jeden Fall deutlich besseres Deutsch. Und er hat ja gesagt, in den nächsten 5 Spielen treffe ich auf jeden Fall. Das stimmte nachgewiesenermaßen, kann man sagen, nicht. Es kam nämlich kein einziges Tor mehr für diesen Verein hinzu. Insgesamt hat er nur 4 Tore für diesen Club geschossen, für die erste Mannschaft, für diesen Club geschossen. Seit 2 Spielzeiten Wirkungszeiten, als er da war. 2000, jetzt der nächste Hinweis Nummer 7. 2011 musste er seine Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme beenden. Da hat er bei seinem 3. deutschen Verein nochmal ganz kurz gespielt. Er wohnt seitdem immer noch in Deutschland und zwar in der Nähe von Berlin.
In der Nähe? Oh, das ist jetzt natürlich komisch, weil Frank Park, also Berlin, da hat er ja, glaube ich, Das ergibt keinen Sinn, dass er da irgendwo gespielt hat. Das hätte ja Hertha sein müssen. Und er hat, wie war das, Frank Pagelsdorf als Rekordtorschützen abgelöst?
Bei seinem ersten Verein, genau. Bei seinem zweiten Verein war er nicht ganz so erfolgreich.
War der erste Verein, den du da ansprichst? Also Pagelsdorf verbringe ich halt mit Hansa Rostock?
Würde man denken. Ich wusste es auch ehrlich gesagt nicht. Ist aber, soll ich dir den Verein sagen oder?
Ja, das würde mir auf jeden Fall oder sicherlich helfen.
Das denke ich auch. Der Verein, wo er Rekordtorschütze in der Bundesliga ist, Bundesliga-Rekordtorschütze ist, und deswegen habe ich es auch ein bisschen ausgewählt, Arminia Bielefeld.
Krass, das ist nicht Arthur Wichniarek. Interessant. Wen gibt's denn da noch? Mamadou Djabang?
Nein.
Nee, stimmt, ergibt ja keinen Sinn. Das war aber irgendwie sein Sturmpartner, kann das sein? Weil das war doch. Nee, Djabang war ja eben in diesem zweiten O-Ton. Arminia Bielefeld, Rekordtorjäger.
Du hast gerade schon was gesagt.
Wichniarek?
Und dann würde ich den nächsten Hinweis nochmal nennen. Der letzte Hinweis wäre gewesen, sein Spitzname ist König. Und damit ist das Rätsel gelöst. Arthur Wichniarek.
Tatsächlich.
Ist der gesuchte Spieler, tatsächlich. Ja.
Stimmt. Aber das mit Berlin, ja, logisch. Dann. Aber gut. Gut, dann hatte ich es ja doch. Also mir haben nämlich so ein paar Hinweise haben mir halt gar, also dass er mit Rückenproblemen Karriere beendet, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Null.
Ich auch nicht mehr.
Gar nicht.
Und weißt du, bei welchem Verein er noch war, also was seine letzte Station war? So ist sie auch nicht mehr. Der war nochmal ganz kurz bei Ingolstadt für eine halbe Saison 2011. Ganz merkwürdig irgendwie auch.
Nee, das hätte ich auch nicht mehr am Schirm gehabt. Sonst halt Arminia, Hertha war ja immer recht vereinstreu. Und Frank Pagelsdorf irgendwie ist halt auch so ein Ding. Frank Pagelsdorf, unsere Generation, das spreche für uns beide, kennt den halt nur als Trainer irgendwie. Ja. Und da verbinde ich den immer mit Hansa.
Ja, total. Ja. Ich fand's auch interessant.
König Arthur, geiler Typ.
König Arthur, ist ein richtig geiler Typ, finde ich. Sonst, gleich kurz seine Karriere durch, bei Lech Posen gestartet, kommt ja aus Polen, in Polen geboren, in Posen geboren auch sogar.
Gute Stürmerschule übrigens, ne? Lewandowski auch, ja. Lech Poznan.
Auf jeden Fall. War dann noch ein Jahr bei Wiczew Łódź, bevor dann zu Bielefeld gewechselt ist, 1999 zu Bielefeld gewechselt, hat da zweimal Torschützenkönig in der zweiten Liga geworden, hat den Club hochgeschossen, auch in die erste Liga, wir haben es gehört, und ist dann auch auf ganz komischen Wege zu Hertha gekommen, also das ganz komische Wege, erst zu Hertha gekommen, aber hat sich da nie wohlgefühlt. Das weiß ich noch, das war so mein Beginn auch meiner Hertha-Zeit, so mehr oder weniger. Vor allen Dingen aber seine zweite Etappe, er ist dann ja nochmal zurückgegangen zu Bielefeld. Auch das finde ich so geil. Der ist von 2003 bis 2006 war bei Hertha. Hat da 4 Tore geschossen in 44 Spielen. Aber nie wirklich Fuß gefasst. Ist dann zurückgegangen 2006 bis 2009 zu Bielefeld nochmal. Hat da nochmal 33 Buden gemacht. Und ist dann nochmal 2009 zu Hertha gewechselt. Also, verstehe ich dann auch irgendwie nicht.
Ja, also das ist wirklich eine kuriose Karriere. Vor allen Dingen, dass er halt bei Bielefeld so unfassbar gut funktioniert hat, ne?
Genau, ja.
Also, er hat ja dann auch nach seinem Hertha-Gastspiel bei Arminia Bielefeld, ich bin jetzt auch in seinem Wikipedia-Artikel, nochmal 33 Buden in 105 Spielen gemacht. Ist auch nochmal eine stabile Quote. Übrigens ganz lustig, dass er hier auch noch eingetragen ist bei Hertha 2, wo er dann auch wohl mal ausgeholfen hat.
Das und dort meinte ich, deswegen meinte ich 4 Tore für die erste Mannschaft, weil das so ein bisschen, also 6 hat er da für die zweite.
In 4 Spielen 6 Tore gemacht für Hertha 2, das ist echt lustig.
Ja.
Nicht schlecht. Und dann nochmal nach Hertha, das ist kurios, wirklich. Aber tatsächlich, dass er nochmal nach Hertha ist, das hätte ich jetzt, also dass er nach Bielefeld nochmal bei Hertha war, das wusste ich. Dass er dann aber tatsächlich nochmal bei Lech Posen und bei Ingolstadt muss man sagen, nur unter Vertrag stand, 0 Spiele, 0 Tore, das hätte ich jetzt nicht mehr auf die Reihe bekommen.
Ja, und das Geile bei ihm ist tatsächlich auch sein Weg nach der Fußballkarriere. Der ist echt spannend. Er hat dann wirklich, nachdem er aufgehört hat mit Rückenproblemen, hat er wirklich erstmal krass keinen Bock mehr auf Fußball, hat er gesagt, aber in einigen Interviews wollte er komplett raus aus dem Business und hat dann zeitlich passend zur Fußball-Europameisterschaft in Polen, war die ja 2012, Polen und Ukraine, hat er die Polen Einführung von Le Krobak, der Bäckereikette, gemanagt in Posen. Ach, krass. Das heißt, er ist ins Bäckergeschäft eingestiegen.
Also quasi. Er hat eine Bäckerfiliale übernommen letztendlich.
Er hat den Markteinstieg von Le Krobak gemanagt für Polen, ja. Und krass. Hat dann eine Bäckereifiliale übernommen in
Interessant.
Posen. Interessant. Richtig krass. Und dann hat er sich noch ein zweites Standbein aufgebaut, hat irgendwie bei einem polnischen Möbelhaus, sich auch investiert und ist da auch irgendwie managementsmäßig dabei. Und seine Frau hat auch noch eine Einrichtungskette gegründet und da hat er auch noch irgendwie Aktien drinne und wohnt aber nach wie vor in Kleinmachnow in der Nähe von Berlin.
Da wo, Kleinmachnow, das ist doch da wo, sag mal schnell, die Abu Chaka und Bushido, ist doch Kleinmachnow, oder?
Irgendwie kommt mir der Name Kleinmachnow auch bekannt
vor. Ich glaube, das ist Kleinmachnow. Ja.
Ja. Man sieht auf Wichniareks Instagram-Profil auch mal den gepflegten Garten und so. Das ist immer sehr lustig. Und mittlerweile ist er dann doch wieder so ein bisschen zurückgekehrt ins Fußballgeschäft, arbeitet jetzt als Experte, als Interviewer fürs polnische Fernsehen, zum Beispiel bei Champions League-Spielen oder Europa League-Spielen. Und da gibt es auch ein witziges Video, wo er Jürgen Klopp auf Deutsch interviewt und dann irgendwie nach dem Liverpool, glaube ich, gegen Barcelona sogar dieses krasse Spiel hatte. Und dann wird das aber leider, ich hätte sonst den Ton da noch gezogen, aber es wird leider overvoiced auf Polnisch, logischerweise. Aber auch das genial. Also jetzt ist er wieder irgendwie also Experte und Manager, aber immer noch auch so auf anderen Gefilden unterwegs.
Ja, aber klingt danach, als hätte er so sein Standbein da aufstellen können nach der Karriere. Also scheint ja ganz gut im Business zu sein. Klingt irgendwie sympathisch. Le Krobak, Markteinstieg in Polen und ja, jetzt doch wieder ein bisschen Fußball und Kleinmachnow ist irgendwie eine geile Nummer. Auf jeden Fall.
Hast du einen Bezug zu ihm? Hast du irgendwie einen aktiven Bezug zu ihm, dass du sagst, da kann ich mich dran erinnern, da hat er mir als Gladbach-Fan irgendwie wehgetan oder so?
Ich weiß halt damals, für mich ist er klar mit Arminia Bielefeld verbunden. Vor allen Dingen auch mit dieser großen Zeit von Arminia, deswegen passt das jetzt auch ganz gut, weil ja jetzt Arminia auch endlich mal wieder Bundesliga spielen wird. Aber ist jetzt irgendwie keiner, wo ich jetzt sage, irgendwie, dass ich den irgendwie mal negativ in Erinnerung habe. Wir haben auch kurioserweise häufig immer in Bielefeld gewonnen. Wir hatten immer einen Auswärtssieg. Wir waren ja immer die Auswärtsdeppen in der Zeit. Wir hatten immer einen Auswärtssieg. Das war immer das Spiel in Bielefeld, meistens 2-0. Und das hat sich bis zum Ende gehalten, bis Bielefeld dann runtergegangen ist. Und geil. Irgendwann kam dann die bessere Zeit, wo wir dann jetzt sind wir ja auswärts auch auf jeden Fall ein guter Gegner. Aber damals war das so, dass wir tatsächlich traditionell immer nur ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Es gab gute Jahre, da haben wir auch nochmal in Rostock oder bei 1860 gewonnen. Es gab dann aber auch meistens ein schlechtes Jahr, dann haben wir gar keinen Auswärtssieg geholt. Ich glaube, so ein Jahr könnte 2003 gewesen sein, denn da... Es war mein erstes Auswärtsspiel als Gladbach-Fan auf der Alm. 4-1 verloren gegen Arminia Bielefeld. Ich weiß aber nicht mehr, ob da Arthur Wichniarek noch am Start war.
Das müssten wir mal nachrecherchieren. 2003 in der Saison.
Es müsste 2003 gewesen sein. Also ich gebe es mal eben ein. Ja. Ich weiß nämlich das Endergebnis. Bielefeld-Gladbach 4-1. Ich denke, da wird man eher dann zu kommen. Ja. 1-0 Mamadou Djabang. 2-0 Mamadou Djabang. Vorlagen übrigens von Wichniarek und Fatmir Wata. Und dann 3-0 Arthur Wichniarek. Also hat er tatsächlich getroffen.
Ach krass, ja.
3-1 Peter van Hout, Gladbacher Legende. Und dann 4-1 Djabang. 3 Buden Djabang. Ich erinnere mich dunkel. Ja.
Krass.
Und bei Bielefeld im Tor Matthias Hein. Ansgar Brinkmann mit Rüdiger Kauf auf der 6. Christoph Dambrowski. Detlef Dammeier, ach geil. Ist einfach geil, sich so alte Aufstellungen anzuschauen. Alleine, ey, ganz ehrlich, dieses Mittelfeld. Brinkmann, Kauf, Dabrowski, Dammeier, Wata. Kennt man alle.
Das ist auch so ein richtiges 90er, ausgehende 90er, Anfang 2000er Mittelfeld. Das ist so gut. Aber ich finde es auch geil übrigens, wer bei euch spielt, ne? Max Eberl, aktiv noch auf dem Platz. Strasser.
Ja, Luxemburger Legende.
Kluge, Michael Forsell, klar, kennt man natürlich auch noch. Lawrence Aidoo, auch irgendwie ein geiler Spieler. Und Marcel Ketteler vorne drin. Wow.
Genau, Michael Forsell, das war das halbe Jahr, wo er uns quasi im Alleingang in der Liga gehalten hat, mit 7 Toren in 17 Spielen. Vorletzte Saison Bökelberg, bis zum letzten Spieltag gezittert, da dann 4-1 gegen Werder Bremen gewonnen durch Mortens Kubo, dänischer Stürmer, und Michael Forsell, die waren da so maßgeblich beteiligt, dass wir die Liga haben halten können. Aber zu dem Zeitpunkt sah es richtig schlecht aus. 25. Spieltag 4-1 in Bielefeld verloren. Ich gehe jetzt mal eben kurz auf die Tabelle. Ja, und wir waren 16. 15. Ja, Leverkusen, krass. Bielefeld auf Platz 11.
Ja, aber Arthur Wichniarek, hast du sogar, also hast schon mein Tor live gesehen von Arthur Wichniarek? Das kann ich nicht behaupten, obwohl ich ja als Hertha-Fan durchaus die Gelegenheit hatte und die Chance hatte. Das war auch so einer der ganz merkwürdigen Wechsel, das ist so mein Bezug zu Wichniarek. So diese Flop-Transfers, die damals bei Hertha echt Einzug gehalten haben, wo ja Freddy Bobic auch dazu gehört. Also diese Stürmer-Flops, die wirklich in einer Tour kamen, mit großen Versprechungen von ihren Ex-Vereinen. Wichniarek bei Bielefeld genetzt ohne Ende, Bobic bei Hannover genetzt ohne Ende. Dann kommen sie zu Hertha und kacken richtig ab. Und trotzdem fand ich Wichniarek immer irgendwie ganz geil, ich weiß nicht. Gerade natürlich auch so König Arthur, diese ganze Glorifizierung, die er bei Bielefeld erfahren hat. Irgendwie ein geiler Spieler der 2000er einfach. Aus ein typischer 2000er Stürmertyp.
Ja, definitiv.
Brachial.
Ja. Übrigens bin jetzt nochmal die Saison zu Ende durchgeklickt. Bielefeld ist echt noch abgestiegen als 16. Also sind da noch ordentlich abgerutscht. Und Gladbach 12.
Und danach ist er zu Hertha gegangen, genau. Sind abgestiegen, ja, und dann genau. Ist er direkt danach zu Hertha.
Genau, ja. Ja, coole Nummer. Arthur Wichniarek. Wie für diese Kategorie gemacht. So kann man es festhalten.
Absolut.
Sehr gut. Schön. Leon, das war's dann quasi mit dem regulären Teil, mit dem Tagesgeschäft und dem Blick in die fußballerischen Geschichtsbücher. Aber das war's natürlich noch nicht so ganz, denn es folgt gleich noch ein ganz wichtiges Interview. Vielleicht vorher einleitend noch gesagt, uns wird's natürlich enorm helfen und enorm freuen, wenn ihr uns abonniert in den sozialen Medien, wenn ihr auf Folgen klickt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts. Und ja, dann keine neue Folge mehr verpasst. Nächste Woche sprechen wir dann natürlich hauptsächlich über den 34. Spieltag in der Bundesliga und werfen dann vielleicht auch mal einen Blick auf die Relegation und auf das Pokalfinale. Es gibt ja noch einiges in der Saison, nach der Saison sozusagen. Und ja, bis dahin gibt es jetzt erstmal noch ein ziemlich wichtiges Interview, vielleicht von dir nochmal kurz einleitend. Mit wem hast du gesprochen? Worum ging's? Worauf können sich die Hörerinnen und Hörer freuen?
Gerne, genau. Also, wir haben es anfangs schon gesagt, Carlos El-Khatib, mit dem habe ich gesprochen. Er ist beim Berliner Fußballverband zuständig für die Bereiche Integration und Vielfalt, ist da verantwortlich auch als Hauptamtlicher für den Ausschuss, der ehrenamtlich besetzt ist. Das heißt, er managt das ein bisschen aus dem Hauptamt heraus, auch erst seit kurzem, hat unter anderem aber auch ein Projekt ins Leben gerufen, was auch sehr spannend ist, worüber wir auch sprechen oder gesprochen haben. Das Interview ist natürlich aufgezeichnet. Das heißt Fußball grenzenlos. Da geht es darum, es geht darum, geflüchtete Menschen zu integrieren in den Fußballalltag als Spieler, Spielerin, als Trainer, Trainerin oder als Schiedsrichterin auch oder Schiedsrichter. Sehr spannend, er erzählt auch ein bisschen, wie er das ins Leben gerufen hat und vor allem, was das auch nachhaltig wirklich bewirkt hat für viele, die daran teilgenommen haben. Das ist echt sehr cool. Und wir reden einfach darüber, wie das Thema Rassismus, das ist unser Fokus bei dem Interview, Rassismus im Fußball sich auch entwickelt hat, was der Berliner Fußballverband dagegen macht, welche Leitfäden es gibt. Und Carlos El-Khatib erzählt auch, wie er das ganze Stichwort Diversität in Führungsgremien sieht. Sehr spannendes Interview. Das letzte Interview mit Gerd Thomas hat auch schon sehr großen Anklang gefunden, online tatsächlich. Und wenn ihr auch Feedback geben wollt, gerne auch einfach mit einer Nachricht bei Instagram, da sind wir, oder bei Facebook, oder einfach auch eine E-Mail schreiben, gerne auf dem alten Weg, kontakt@doppelspitze.com. Viel Spaß jetzt bei dem Interview. Und ja, nächste Woche vielleicht wieder mit dem einen oder anderen Ausraster aus den Ligen dieser Welt. Für euch wieder da, die Doppelspitze, Kevin. Wir haben ja ein direktes Duell, ne? Wollen wir das eigentlich, wie wollen wir das begleiten? Wollen wir uns dann rund um den Spieltag eigentlich gar nicht schreiben oder wie machen wir es?
Ja, also ich würde sagen, das ist das Beste, um auch mich zu schützen. Nein, aber tatsächlich, also du weißt, ich bin da immer sehr bedacht in der Kommunikation bei solch wichtigen Duellen und
das war vornehm ausgedrückt.
Weiß natürlich, wie wichtig das auch für meinen Gemütszustand ist und hoffe einfach, dass du vielleicht ein bisschen weniger schlecht gelaunt wärst, wenn die Hertha mit 0 Punkten heimfährt, weil ihr seid ja aus allem raus. Dementsprechend kannst du das Ganze natürlich entspannter angehen, aber auch vielleicht mit einem schlechten Ergebnis umgehen. Und wahrscheinlich wäre genau deshalb ein positives Ergebnis für Borussia Mönchengladbach das Beste für uns alle.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, auch für die Laune dann am Montag, wenn wir aufzeichnen danach, das auf jeden Fall. Ja, nein, ich sehe das ja genauso wie du, also für uns geht es nicht, das heißt, wenn wir verlieren, wäre ich jetzt eigentlich auch nicht sauer. Ich habe sogar ein bisschen Angst davor, dass wir, wenn wir verlieren, dann auf dich zu treffen am Montag.
Brauchst du nicht haben, da wirst du nur auf einen sehr gut gelaunten Kevin, aber auf keinen hämischen Kevin treffen.
Sehr gut. All das ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart spielt jetzt. Interview mit Carlos Al-Khatib, Berliner Fußballverband. Alle wichtigen Sachen, über die wir gesprochen haben und auch Kontakt zum Fußballverband, zu dem Projekt, verlinken wir natürlich wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Schönen Spieltag, schönen letzten Spieltag.
Ja, schöne Woche auch von mir. Viel Spaß mit dem Interview. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, und auch in dieser Folge, wir haben es angekündigt, haben wir einen Interviewgast, und diesmal, nachdem wir letzte Woche ja einmal die Vereinsseite gehört haben mit Gerd Thomas vom FC Internationale aus Berlin-Schöneberg, haben wir jetzt die Verbandsseite sozusagen zu Gast, und zwar in Persona von Carlos Al-Khatib. Er ist für Integration und Vielfalt zuständig, hauptamtlich ja auch beim Berliner Fußballverband. Ja, erstmal hallo.
Hallo Lea.
Grüß dich. Vielleicht kannst du einleitend einmal kurz beschreiben, was du genau machst beim Verband. Also was beinhaltet deine Stelle und wie ist diese Stelle sozusagen auch entstanden?
Ich bin seit 2014 beim Berliner Fußballverband hauptamtlich für den Bereich Integration und Vielfalt zuständig, seit 2016 dann auch in Vollzeit. Meine Aufgaben bestehen unter anderem darin, den Ausschuss für Integration und Vielfalt zu betreuen. Das ist ein ehrenamtlicher Ausschuss und ich bin da eben die hauptamtliche Schnittstelle. Mein größten Arbeitsaufwand besteht jedoch darin, das Projekt Fußball grenzenlos zu leiten. Das ist ein Projekt, das wir eben seit 2016 aufgestellt haben zur Unterstützung von geflüchteten Menschen im Fußball und das jetzt auch noch eine Weile so weitergehen wird.
Okay, darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Fokus wird so ein bisschen auf dem Thema Antirassismus, Kampf gegen Rassismus, auch wie, was das für eine Rolle spielt bei euch im Verband, beziehungsweise auch, wie die Situation generell ist in Bezug auf dieses Thema. Und damit würde ich einsteigen. Wie ist so dein Gefühl? Wie ist die Lage generell im Amateurbereich jetzt, den du natürlich vor allen Dingen im Blick hast, wahrscheinlich auch. Wie groß ist dieses Problem noch oder das Thema, wie präsent Rassismus im Fußball für dein Gefühl?
Mein Gefühl ist, dass es doch immer wieder in Wellen kommt. Es kommen nicht immer alle Sachen zu uns bis zum Verband. Das liegt dann eher daran, dass wirklich bis zu uns hauptsächlich nur die Sachen kommen, die dann wirklich ins Sportgericht gehen. Das sind dann häufig auch schwierige Fälle. Hier steht meistens Aussage gegen Aussage. Da muss das Sportgericht entscheiden, wie die Situation sich dargestellt hat. Wir versuchen dann insbesondere im Ausschuss für Integration und Vielfalt in Fällen, wo irgendwie noch Gesprächsmöglichkeiten bestehen, zu intervenieren. Also wirklich dann die Vereine zusammenzuholen und zu gucken, mit denen gemeinsam zu reden, um eine Lösung zu finden für alle Seiten. Die Zahl an Fällen, die wir wirklich haben im Thema Rassismus, sind nicht außerordentlich hoch. Jedoch denken wir, dass die Dunkelziffer, also all das, was nicht zu uns kommt und all das, was vielleicht nicht strafrechtlich oder sportrechtlich direkt relevant ist, aber trotzdem diskriminierend wirkt, dass wir da wirklich eine hohe Dunkelziffer haben und wir viel davon nicht direkt mitbekommen.
Mhm. Wie bekommt ihr das mit? Du sagst meistens erst sozusagen, wenn das natürlich schon passiert ist, logischerweise, und dann auch erst, wenn es so krasse Fälle gibt. Aber was sind das für Sachen, die ihr dann zu hören bekommt und auf welchen Weg gelangen die zu euch?
Das sind, wie gesagt, zum einen wirklich dann die Rückkopplung übers Sportgericht, dass wir dort ein Urteil bekommen. Übers Präsidium gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass wir eben schon wissen, wenn es eine Beschwerde gab oder eine Anklage eben folgen wird. Das sind häufig dann die Wege. Andere sind dann wirklich, dass beispielsweise unser Ausschuss angesprochen wird oder einzelne Präsidialmitglieder oder Ehrenamtliche angesprochen werden, dass etwas vorgefallen ist. Es gibt auch ein anonymes Postfach, das wir seit Jahren schon eingerichtet haben für eben genau solche Fälle, wenn Personen sich nicht direkt per Namen oder per E-Mail äußern möchten. Das wird nicht allzu häufig genutzt, kommt aber eben auch mal vor. Was sind das für Fälle? Das sind häufig eben, da wo es besonders schwierig ist, ist es eben, wenn Personen im Vereinsumfeld beispielsweise Spieler oder Spielerinnen beleidigen, eben auch rassistisch beleidigen. Dann wird natürlich häufig auch gesagt, diese Person kennen wir nicht. Ob das stimmt oder nicht, ist schwer zu beurteilen, wenn es erstmal keine Personen auf dem Platz sind. Die Personen auf dem Platz sind im Normalfall irgendwie festgelegt über einen Spielbericht. Da weiß man, wer welche Person ist. Wenn es Zuschauer sind, die etwas reinrufen, ist es gerade auch für die Sportgerichtbarkeit deutlich schwieriger, da dort jemanden dingfest zu machen oder einen Verein auch haftbar für zu machen. Das kommt dann eben auf die Schwere des Falles auch drauf an. Andere Sachen sind dann auch auf dem Spielfeld rassistische Beleidigungen. Einfach ist es natürlich, wenn der Schiedsrichter das hört. Nur nicht jeder ist so doof, sage ich mal, das so laut zu sagen, dass der Schiedsrichter es hört. Und dann häufig geht es dann wirklich auch um eine wirklich deutlich übertriebene Form des Trash-Talks, und zwar in beleidigender Art und Weise einfach den Spieler einfach provozieren zu wollen. Und das passiert dann eben unter vorgehaltener Hand. Und das sind dann eben die schwierigen Sachen und die irgendwie auch perfiden Sachen.
Da sind wir ja beim Thema auch genau Struktur, aber auch wie man präventiv oder auch generell die Vereine schult, sage ich jetzt mal, mit dem Thema umzugehen. Wie macht ihr das? Vielleicht kannst du da kurz einen Einblick geben, wie ihr das Thema angeht, was ihr für, weiß ich nicht, Leitfäden da entwickelt habt und wie die konkret in der Praxis umgesetzt werden.
Genau, wir haben quasi Schritte auferlegt für Vereine, für Vereinsvertreter, für Schiedsrichter und auch für alle weiteren im Umfeld, also auch für Verbandsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um ihnen aufzuzeigen, also einen Plan zu geben, wie gehen sie vor, wenn rassistische Vorfälle bemerkt werden. Beim Schiedsrichter ist es ziemlich klar festgelegt, was die Person machen muss, wie das eingetragen werden muss im Spielbericht beispielsweise. Vereine kriegen auch etwas an die Hand, wenn gerade Gewaltvorfälle entstehen oder Diskriminierungen entstehen, wann sie beispielsweise die Polizei rufen sollten, also wie sie dann in dem Fall auch reagieren sollten. Das in Form von Leitfäden auf unserer Homepage beispielsweise, das haben wir jetzt auch kürzlich nochmal aktualisiert. Es gibt vom beispielsweise Deutschen Fußballbund auch eine recht aktuelle Unterlagen zum Thema rechtsradikale oder auch rassistische Zeichen und Symboliken, eben auch welche Zahlen möglicherweise was bedeuten können, welche Zeichen radikalen Hintergrund möglicherweise haben, damit Vereine sich damit auseinandersetzen können und dies auch dann bemerken können und auch handeln können. Da ist natürlich die Schwierigkeit, das kommt nur bei den Personen an, die sich damit beschäftigen wollen. Also sie müssen auf unsere Homepage gehen oder eben auch mal einen unserer Beiträge lesen, wenn wir es über Facebook oder über unsere Homepage veröffentlichen. Sie müssen wirklich raufgehen, müssen sich reinlesen. Das tun natürlich nur die wirklich Engagiertesten.
Jetzt habt ihr, du hast es gesagt, die Handlungsempfehlung nochmal aktualisiert. Ihr habt auch eine neue Kampagne gestartet, ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was diese neue Kampagne beinhaltet und was sich dadurch jetzt auch verändert, welche Bereiche ihr vielleicht neu jetzt auch nochmal oder in einer überarbeiteten Art und Weise nochmal in Fokus genommen habt.
Genau, du sprichst unsere Kampagne Kein Platz für Rassismus an. Die haben wir jetzt kürzlich erst letzte Woche veröffentlicht, waren jetzt auch direkt mit einem Banner, das wir als Prototypen entwickelt haben, bei der Unteilbar-Demonstration zugegen mit einem kleinen Fußballblock. Das Ganze ist jetzt momentan in dem kurzen Zeitraum eine Kampagne. Das ist aber nicht als Kampagne geplant, sondern wirklich als lang angelegte Maßnahme. Die hat eigentlich drei Hauptbausteine. Die eine ist die Positionierung von unserer Fußballgemeinschaft, ganz klar gegen Diskriminierung, gegen Rassismus. Zum zweiten geht es eben aber auch darum, eine Vereins- und Verbands, ein Verbandsumfeld zu schaffen, das vielfältig ist und das antirassistisch ist. Hier geht es darum, neben eben dieser Positionierung, die plakativ entstehen soll, durch ein schönes, großes, neues, auffälliges Banner, auch Schulungen zu machen. Das sind Schulungen zum einen für Verbandsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für beispielsweise Schiedsrichter, für das Sportgericht. Alle müssen sich auf dem Laufenden halten und sensibilisiert sein für das Thema Rassismus. Das geht dann eben aber auch um die Vereinsberatung, präventiv und interventiv. Also Vereine, die sich antirassistisch öffnen wollen oder auch interkulturell öffnen wollen, wenn es jetzt erstmal nicht nur um das Thema Rassismus gehen soll. Für die möchten wir etwas anbieten, genauso eben aber auch, wenn irgendwas vorgefallen ist. Beispiel, ein Verein hat ja rechtsradikales Gedankengut in der Fans, ihrer eigenen Fanszene, der Vorstand möchte etwas dagegen tun. Dort möchten wir beratend tätig sein. Diese ganzen Sachen würden wir nicht direkt selber übernehmen, sondern das würden unsere Partner übernehmen. Unsere Hauptpartner momentan sind Berlin gegen Nazis und die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und damit haben wir Personen, die... Wir sind die Experten für Fußball, sie sind da eben unsere Experten für das für die Themen Diskriminierung, Rassismus und bauen da auf deren Hilfe. Diese ganzen Maßnahmen sind noch nicht vollständig ausgearbeitet. Wir sind aufgrund eben auch der momentanen Situation. Wir hatten im Frühling hatten wir rassistische Beleidigungen beispielsweise gegen Torunariga von Hertha. Wir hatten jetzt die ganzen Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd und dort wollten wir eben auch tätig sein. Wir hatten auch ein paar Zwischenfälle im Verein und wollten das Momentum einfach nicht verstreichen lassen, wollten einfach ganz klar zeigen, wir arbeiten daran. Also deswegen sind wir jetzt schon rausgegangen mit einer ganz klaren Bitte an die Vereine. Jede Person, die Interesse hat und vielleicht auch Expertise hat oder was zu sagen hat, soll sich bei uns melden. Wir haben in unserem Aufruf quasi auch einen Link bereitgestellt, in dem sich Vereine melden können, wenn sie mitmachen wollen, oder Personen melden können, wenn sie mitmachen wollen. Und sie sollen das alle mitgestalten, dieses neue Projekt.
Da sind wir bei den Vereinen. Wie ist die Resonanz generell bei diesen Themengebieten Antirassismus, Toleranz, Vielfalt, Integration? Was ist dein Gefühl? Gibt es da eine große Resonanz und wie versucht ihr die vielleicht auch ein bisschen zu erreichen, indem ihr Anreize setzt?
Wir versuchen eben, die Anreize sind dann immer so ein bisschen eben über die Kampagne, über die Banner und darüber versuchen wir den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich zu positionieren und auch nach außen ein klares Leitbild darzustellen und das zu zeigen. Also dass wir, also und das Banner, das haben nicht wir entwickelt, sondern Berlin gegen Nazis. Das ist auf unseren Veröffentlichungen schon zu sehen. Ist, denke ich, sehr schön. Wir versuchen, wir reden mit den Sportämtern, dass die hängen können und die Vereine haben dann die Möglichkeit, sich so zu positionieren. da haben wir eigentlich auch ganz gute Resonanz schon, dass da Vereine definitiv mitmachen wollen. Was momentan noch ein bisschen schwer anläuft, ist wirklich die Person, die sich bereit erklären, wirklich mitzuhelfen. Aber das brauchen wir. Also wenn wir wollen nicht wieder irgendwas einfach nur vom Verband aus, von unserer hauptamtlichen Sicht, von Sicht des Präsidiums entwickeln, sondern irgendwas, was richtig gut passt für die Vereine. Und da brauchen wir eben Personen aus den Vereinen. Da müssen wir noch mal ein bisschen weiter bohren, dass wir wirklich die Leute bekommen, die was zu sagen haben, dass sie sich bei uns engagieren und wirklich mitmachen, um hier etwas zu entwickeln, was nachhaltig wirkt und was eben nicht wieder nur eine Kampagne ist.
Mhm. Den Vorwurf gibt es ja dann tatsächlich mal wieder, dass so ein Banner das natürlich alleine nicht reicht, ne? Beziehungsweise jetzt jemanden nicht, der vielleicht so eine Gesinnung hat, sagt, okay, jetzt bin ich plötzlich Antirassist.
Genau. Wir sind der Meinung, es gehört auch dazu. Also ein Banner aufzuhängen ist eine klare Botschaft und sie ist öffentlichkeitswirksam. So erreichen wir die Leute, so können wir auch mal schöne Bilder generieren und über unsere Kanäle auch dafür werben. Und Vereine können auch für Personen, die einfach mal vielleicht am Platz vorbeilaufen oder die mal selten bei einem Spiel da sind, ihre Botschaft klar äußern. Was wir aber nicht wollen, ist, dass wir einen Banner aufhängen und das dann für 3 Jahre sein lassen, sondern wirklich inhaltlich arbeiten. Und das auch nicht nur in den Vereinen, sondern auch bei uns. Also bei uns im Hauptamt, bei uns in den Verbandsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für uns auf den Plätzen auch sind oder dann eben auch im Sportgericht sind. Und wir wollen das Thema auch immer wieder vorbringen. Geplant ist beispielsweise ein jährlicher Aktionsmonat. Hier geht es darum, Vereine zusammenzubringen, also eine Netzwerkbildung zu erreichen und dort hoffentlich auch Personen beispielsweise vom DFB mit ranzubringen. Dort gibt es ja auch Integrations- und Vielfaltsbotschafter mit einer gewissen Strahlkraft. Vielleicht auch unsere großen Fußballvereine wie Hertha und Union mit ranzubringen. Aber da geht es auch darum, jährlich in einem Aktionsmonat die Themen wieder aufzuarbeiten und dann vielleicht von Schritt für Schritt nicht nur über das Thema Rassismus im Allgemeinen zu sprechen, sondern auch antimuslimischer Rassismus, um den zu bearbeiten, Antisemitismus zu bearbeiten, Antiziganismus zu bearbeiten und dort wirklich jährlich das Thema hochholen und jährlich möglicherweise einen neuen Schwerpunkt zu setzen.
Da würde ich auch nochmal kurz reingehen, wir haben letzte Woche mit Gerd Thomas gesprochen vom FC Internationale und sein Vorschlag oder sein Werben war es nochmal, warum gibt es eigentlich kein übergreifendes Netzwerk, auch zwischen den Vereinen, die schon was machen, wie zum Beispiel der FC Internationale, aber es gibt ja auch andere, Hansa 07 und so weiter, die sich dafür einsetzen, die zum Beispiel auch, glaube ich, mit auf der Demo waren. Wie siehst du das? Kann so ein Netzwerk oder wird so ein Netzwerk irgendwann mal kommen und wie sinnvoll siehst du das? Kann das wirklich vielleicht diesen Einsatz gegen Rassismus nachhaltiger auch gestalten?
Ja, bei so einem Netzwerk ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann eben auch nur, dass man niemanden weiter erreicht als die Vereine, die eh schon was machen. Nichtsdestotrotz denke ich, ist sich zu verbinden definitiv nicht schädlich und kann zu größeren Sachen führen und wir helfen dabei sehr gerne, zumindest auf Berliner Ebene dieses Netzwerk zu erschaffen. Wir tragen unsere Ergebnisse auch immer sehr gerne im DFB und über den Weg in die anderen Landesverbände. Das hat jetzt in unserer Arbeit für Geflüchtete sehr gut geklappt. Da haben wir andere Landesverbände dazu motiviert und ihnen auch ein bisschen beiseite gestanden, beratend, wenn es darum ging, für Geflüchtete etwas zu tun, beispielsweise Trainerlehrgänge zu errichten. In dem Thema sind wir eben schon sehr weit. Genau das Gleiche tun wir eben auch, wenn wir in dem Thema, im Thema Rassismusbekämpfung etwas erreicht haben. Deutschlandweites Netzwerk werden wir sehr wahrscheinlich nicht auferlegen. Das ist jetzt erstmal nicht unser Ziel, aber ein berlinweites. Und so ist unser Aufruf eigentlich auch gedacht. Da haben sich ein paar wenige Vereine schon gemeldet, aber da hoffen wir einfach, dass noch viel mehr Vereine sich melden und sie sollen uns helfen bei unserer Maßnahme Wir wollen sie aber über den Weg auch zusammenbringen, dass sie untereinander etwas gestalten. Und im besten Fall läuft es über diese zwei Ebenen, dass wir über die Verbandsebene arbeiten können. Aber möglicherweise, ja, der Thomas hatte es angesprochen, sie haben Konzepte eben auf Vereinsebene. Das sind Sachen, die wir erstmal so möglicherweise nicht leisten können, weil wir auf Verbandsebene arbeiten müssen. Wir helfen gerne bei der Vernetzung mit anderen Vereinen. Und wenn daraus aus den Vereinen etwas kommt, das nochmal auf einer anderen Ebene mit den Spielerinnen und Spielern direkt möglicherweise arbeitend, falls sie sowas entwickeln, freuen wir uns sehr. Und dann haben wir ein nachhaltiges System.
Da sind wir ja beim Thema generell auch, was der Fußball generell auch für eine Rolle überhaupt einnehmen sollte. Es gibt ja immer Stimmen, die sagen, naja, geh uns weg mit dieser ganzen Politik, Fußball ist Sport, dabei soll es bleiben, alles andere hat nichts zu suchen sozusagen auf dem Platz. Wie interpretierst du das oder auch ihr vom Berliner Fußballverband oder du auch speziell jetzt in deiner Position, wie politisch oder beziehungsweise welche Rolle sollte der Fußball oder muss der Fußball vielleicht auch einnehmen beim Thema Rassismus?
Ich sehe es auch so. Wir sollten nicht parteipolitisch sein. Absolut nicht. Wir standen jetzt bei der Unteilbar-Demo recht nah an einem Stand von einer Partei. Da ist dann für uns natürlich ganz klar, wir müssen uns so distanzieren und bei den Fotos auch so zeigen, egal welche Partei, dass wir da keine Verbindung zeigen. Also parteipolitisch sollte der Fußball definitiv nicht sein. Wenn es aber darum geht, die Werte, die auch in unseren Leitbildern stehen, die auch in den meisten Satzungen von Fußballvereinen stehen, zu unterstützen und zu verteidigen, dann müssen wir politisch sein. Dann ist das in dem Sinne auch politisch. Also da muss man gar nicht, muss man sich gar nicht rausreden. Aber wenn es eben die Werte sind, die ganz klar auch niedergeschrieben sind, wenn wir gegen Rassismus und für Vielfalt kämpfen, dann können wir uns da auch sehr plakativ zeigen und sehr, sehr klar positionieren. Und das ist auch unsere Pflicht, denke ich.
Okay, wir haben das schon öfter jetzt angesprochen, auch das Projekt Fußball grenzenlos, das du ja auch betreust, ins Leben gerufen hast, wenn mich nicht alles täuscht, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber auf jeden Fall da sehr engagiert bist. Und kannst du uns das nochmal kurz erklären? Fußball grenzenlos hat vor allen Dingen ja die Arbeit mit Geflüchteten sich zur Aufgabe gemacht. Was macht ihr konkret?
Genau, wir haben dieses Projekt 2016 ins Leben gerufen. Wir hatten Ende 2014, Anfang 2015 mehrere Gespräche mit Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern. Da ging es darum, wie gehen sie mit dem Thema um? Welche Berührung haben sie mit Geflüchteten? Welche Hilfe erwarten sie vom Verband? Damals waren es eher noch eine Handvoll Vereine, die wirkliche Erfahrungen hatten, was zu berichten hatten. Das wurde dann immer mehr. Im Laufe vom Jahr 2015, und da hatten wir dann entschieden, nach den Gesprächen mit den Vereinen, die wir hatten, dass wir ein größeres Projekt auflegen müssen. Dort hat uns dann die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auch sehr unterstützt. Und dann hat es bis Anfang 2016 eben noch gedauert, bis wir dann wirklich ein Projekt hatten. Davor gab es eher eine Netzwerkarbeit, die wir geleistet haben. Und dieses Projekt Fußball grenzenlos versucht hauptsächlich Vereine zu unterstützen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Das geht dann über Beratung natürlich, aber auch darüber, dass wir Trainerhonorare bezahlen, wenn sie ein eigenes Angebot für geflüchtete Menschen haben. Das war jetzt im Jahre 2016, 17, 18 deutlich mehr der Fall, dass wir auch Fußballvereine hatten, die eigene Gruppen für Geflüchtete haben. Das wird weniger. Da hat sich unser Fokus jetzt insbesondere auf Frauen und Mädchen verschoben. Und wir versuchen, da wo es bei den Jungs eben schon klappt, sehr gut, dass sie einfach in die Vereinsmannschaften integriert werden, das eben auch bei den Mädchen umzusetzen. Aber da sind wir eben noch nicht so weit und unterstützen da insbesondere Vereine, die die Trainingsangebote für Mädchen, geflüchtete Mädchen erstellen. Ein weiterer großer Schwerpunkt von unserem Projekt ist die Qualifizierung von Geflüchteten. Wir bieten jährlich circa 3 Trainerlehrgänge an, indem wir Geflüchtete erstmal auf die Trainertätigkeit vorbereiten, wirklich einen Einführungslehrgang mit ihnen veranstalten und mit den Personen, die wirklich Interesse haben an einer C-Lizenz, also an einer wirklichen Trainerausbildung, die begleiten wir dann in der C-Lizenz. Wir haben immer so um die 12 Plätze pro Jahr frei, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Dann gibt es, nehmen die Geflüchteten an einer regulären Trainerlizenz teil. Also es gibt dann keinen Flüchtlingslehrgang, sage ich mal. Das wollten wir erstmal nicht. Sondern nehmen an einem regulären Trainerlehrgang teil, werden von uns eben einfach noch weiter unterstützt, indem wir nach den einzelnen Modulen erstmal nachfragen, wie es war, was sie verstanden haben und was nicht und dann für die Prüfungen auch nochmal lernen. Die Prüfungen finden dann wieder mit allen anderen Teilnehmern statt und sind nicht leichter, sind nicht schwerer. Das Einzige ist, dass wir uns nochmal ein bisschen Zeit genommen haben, um gemeinsam in einer Gruppe für die Prüfungen zu üben. Und was wir jetzt zweimal durchgeführt haben, ist auch ein Schiedsrichterlehrgang. Jetzt haben wir beim ersten Mal waren es 13, beim zweiten Mal 14 Personen zu Schiedsrichtern ausgebildet. Und die ersten waren jetzt im letzten Jahr schon auf dem Platz. Die zweiten, die haben wir jetzt im Januar diesen Jahres ausgebildet, also im zweiten Schwung. Da ist jetzt die Corona-Krise leider dazwischen gekommen, sonst hätten wir jetzt ja jede Menge weiterer Schiedsrichter auf die Plätze geschickt. Aber da sind wir eben auch sehr stolz drauf, dass wir durch diese Qualifizierungsmaßnahmen sehr viele Personen auch ins Ehrenamt bringen können, also sehr viele Geflüchtete ins Ehrenamt bringen können und kriegen da auch immer sehr gutes Feedback.
Das läuft jetzt ja schon seit einer gewissen Zeit, du sagst seit 2016, ne? Also so 4 Jahre ungefähr. Was ist so dein Gefühl, was hat das erreicht?
Genau, wir hatten im April unseren 4-jährigen Geburtstag. Wir haben zum Anfang eben erreicht, dass Vereine sich unterstützt gefühlt haben. Also sie waren nicht alleine. Das war die große Angst von Vereinen, dass sie sich zwar engagieren wollen, dann aber auch wirklich vor viel Arbeit stehen und Kosten haben. Viel Arbeit ist es auch so gewesen, das können wir nicht ganz abfangen. Jedoch konnten wir sie mit Trainingsmaterialien und eben Trainerhonoran unterstützen und eben auch beratend tätig sein. Da ging es dann am Anfang viel auch um Missverständnisse, was die Spielberechtigung angeht. Da hat man am Anfang große Probleme, dass Geflüchtete sehr lange warten mussten, bis sie ihre Spielberechtigung haben. Das haben wir zum einen über Aufklärung lösen können, über Aufklärung, wie sind die Geflüchteten versichert, welche Unterlagen werden benötigt und was muss ich vorbereiten, damit es dann eben auch schnell geht und welche Zeit ist eben üblich, bis jemand eine Spielberechtigung hat. Zum anderen konnten wir gewisse Dinge dann eben auch erleichtern. Das war so der Anfang. Und worauf wir eben besonders stolz sind insbesondere unsere Trainerinnen und Trainer und unsere Schiedsrichter. Bei den Schiedsrichtern sind es bisher nur Männer. Aber das sind eben die wirklich sehr aktiv sind und auch zu sehen sind auf den Fußballplätzen und das nicht nur als Spielerin oder Spieler, sondern wirklich in aktiver Rolle und sich ehrenamtlich zeigen, mit unserer Gesellschaft viel in Verbindung kommen und deswegen auch Vorbilder sind für andere Geflüchtete, Anknüpfungspunkte für Menschen, die sonst vielleicht nichts mit Geflüchteten zu tun haben. Das sind Personen, die viele von ihnen sind auch im Projekt dann ehrenamtlich selber tätig. Also haben bei uns eine Trainerlizenz gemacht und auch als Trainer bei uns gearbeitet. Helfen uns, haben eine Schiedsrichterlizenz gemacht und pfeifen jetzt bei unseren Projektturnieren als Schiedsrichter ehrenamtlich. Also mit manchen hat man schon so eine kleine Fußballfamilie gegründet und gerade auf die sind wir besonders stolz.
Hast du das Gefühl, dass die, die da mitmachen, dann auch im, ich sag mal, im einem beruflichen Kontext oder sozusagen über den Fußball hinaus, im sozialen Umfeld, dass denen das viel bringt dann auch, dass die sozusagen wirklich auch in der Gesellschaft dadurch besser integriert sind und, weiß ich nicht, vielleicht auch wirklich Erfolge im Leben abseits des Fußballplatzes sozusagen feiern können mehr?
Mhm. Zum einen haben wir immer wieder gehört von Teilnehmern unserer Trainerlehrgänge, dass es eine große Motivation ist, die Sprache zu lernen. Weil wir auch immer gesagt haben, auch unsere Einführungstrainerlehrgänge werden immer auf Deutsch abgehalten. Wir geben immer genug Zeit, versuchen es in einfacher Sprache alles zu erklären, machen sehr viel praktisch, geben auch Zeit, dass sie untereinander sich mal das eine oder andere übersetzen können. Aber wir machen diese Lehrgänge auf Deutsch. Gerade die C-Lizenz-Lehrgänge sind dann eben auch in deutscher Sprache. Wir helfen zwar im Nachhinein, um gewisse Dinge nochmal anzusprechen, die sie nicht verstanden haben. Auch unsere Referentinnen und Referenten sind da feinfühlig, wenn sie mal was nicht verstanden haben. Aber es ist eben alles in deutscher Sprache und uns wurde sehr häufig mitgeteilt, so eine Trainerlizenz absolvieren zu können in vielleicht 2-3 Monaten, ist nochmal eine große, große Motivation, die Sprache zu lernen. Außerdem hatten wir beispielsweise mal mit Joblinge ein Angebot, da sind wir in Vereine gekommen und haben da auch eine Infoveranstaltung durchgeführt für Geflüchtete, um sie in Ausbildungsberufe zu bringen. Und da haben wir einzelne Personen auch, die über diesen Weg, über diese Wege in eine Ausbildung gekommen sind, die sie dann auch absolviert haben. Und wir haben immer mal wieder den Fall, dass wir bei uns Abmeldungen haben von Trainern, also geflüchteten Trainern aus unserem Projekt, die dann sagen, sie können das Ganze nicht mehr machen, weil sie jetzt einen Job gefunden haben oder weil sie eine Wohnung gefunden haben und jetzt woanders wohnen und oder möglicherweise auch eine Ausbildung momentan machen. Und das ist zwar immer erstmal schade, dass wir die Person quasi aus dem Projekt verlieren. Andererseits ist es immer sehr schön zu hören, wenn wir wissen, die Personen sind angekommen, haben eine Ausbildung, die sie machen können oder auch einen Job.
Okay, ja, sehr spannend. Auf jeden Fall auch Projekt, was zeigt, was möglich ist, ne, was der Fußball auch bewegen kann. Also ein schönes Beispiel. Ich will zum Abschluss nochmal ganz kurz auch auf die Rolle des Verbandes nochmal eingehen. Auch der DFB fiel ja auch schon ab und zu, der das Thema Integration natürlich, sagen zumindest einige, und es gibt ja immer wieder kritische Stimmen, auch so ein bisschen verpennt hat in den letzten Jahren und jetzt versucht das so ein bisschen nachzuholen. Wie siehst du die Rolle des Berliner Verbandes beim DFB? Also wie versucht ihr da die Themen auch vielleicht verstärkt zu setzen, gerade weil ihr vielleicht eben solche Projekte wie Fußball grenzenlos ins Leben gerufen habt und auch wisst, was das bewegen kann? Also wie versucht ihr da dafür zu werben, auch diese Themen stärker zu bespielen?
Wir versuchen das schon irgendwie eine offensive Rolle einzunehmen. Eben da wir der erste Landesverband waren, der solch ein Gremium, also ein Ausschuss, früher hieß der Ausschuss für Integration und Migration, das hat sich jetzt geändert zum Ausschuss für Integration und Vielfalt, eben der erste waren, der dieses Gremium hatte und sich da eben auch explizit für Menschen mit Migrationshintergrund eingesetzt hat. Und gerade eben auch als Hauptstadt, die einfach von der Demografie schon sehr, sehr vielfältig ist, sehen wir uns in einer besonderen Rolle, müssen da natürlich auch immer aufpassen. Nicht alles, was wir als Stadtverband machen, geht in Flächenverbänden so 1:1 umzusetzen. Im Thema Arbeit mit Geflüchteten haben wir, denke ich, schon auch nochmal eine Vorreiterrolle mit unserem Projekt Fußball grenzenlos. Das gibt es in der Form woanders nicht. Und wir versuchen unsere Erfahrungen, wir haben eben auch super Unterstützung durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport in dem Bereich, die uns Mittel zur Verfügung stellt. Und das versuchen wir nicht nur hier zu nutzen, sondern wirklich auch offensiv andere Landesverbände anzusprechen, dass sie, wenn sie Ähnliches planen, gerne auf uns zukommen können. Wir beraten und unsere Konzepte werden öffentlich anderen Landesverbänden zugänglich gemacht. Also da verschließen wir gar nichts und versuchen damit andere zu motivieren, was auch in einigen Teilen schon echt gut funktioniert hat. Ja, wie gesagt, das Problem ist eben häufig, dass unsere Konzepte nicht überall so angewandt werden können, eben im Flächenverbänden, weil die Bedingungen anders sind. Und wir hatten auch Verbände, gerade im Nordostdeutschen Fußballverband, die sagen, wir haben so wenig Geflüchtete, da ist es schwierig, einen Lehrgang zu machen, weil die Trainer, also die Personen, die eine Trainerausbildung machen wollen, sind über ein komplettes Flächenbundesland verteilt. Wir müssten sie quasi alle erstmal einfahren, um einen Lehrgang überhaupt vollzukriegen. Dieses Problem, sage ich mal, haben wir nicht. Wenn wir einen Lehrgang ausschreiben, dann wird der voll. Da sind wir uns ziemlich sicher. Deswegen versuchen wir immer offensiv zu sein, müssen aber auch immer gucken, dass nicht überall die gleichen Bedingungen herrschen.
Dazu gehört ja auch die Zusammensetzung von so Spitzengremien, ne, wie dem DFB-Präsidium. Und da gibt es ja, wenn man sich mal so anschaut, wer da drin sitzt, A, ich glaube nur eine einzige Frau im erweiterten Präsidium und B, auch wenig Diversität, so was zum Beispiel auch Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, angeht. Also wie sinnvoll ist es, da vielleicht in Zukunft auch mal eher drauf zu setzen, solche Leute mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, komm, wir stellen unsere Spitzengremien auch mal ein bisschen diverser auf.
Genau, deswegen habe ich auch gesagt, wir sind dabei, uns gut aufzustellen. Damit meinte ich auch nicht nur Gremien, sondern eben auch in einer inhaltlichen Frage. Aber du sprichst da eine Sache an, die sehr wichtig ist. Wir sind momentan in Vorstandsebene, sei es bei den meisten Fußballvereinen, sei es auf Verbandsebene, auf Regionalverbandsebene oder auch auf DFB-Ebene, noch nicht wirklich vielfältig aufgestellt. Und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen, aber das ist auch nichts, was über eine Kampagne oder über 2 Jahre geht, sondern das muss ein langfristiger Prozess sein, den wir vielleicht aber dennoch beschleunigen müssen. Wir hatten in der Bearbeitung des Integrationskonzeptes des DFBs auch darüber gesprochen, wie können wir diesen Missstand lösen, dass wirklich zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund in diesen DFB-Gremien, in Verbandsgremien sitzen. Wir haben festgestellt, dass einfach nur zu sagen, wir sind offen für alle Menschen, für dieses Gremium, hilft absolut gar nichts. Da müssen klare Maßnahmen her. Ob jetzt Quoten her müssen oder nicht, darüber möchte ich nicht diskutieren, aber mit einfachen Bekundungen kommen wir da nicht weit.
Betrifft ja auch so ein bisschen den Berliner Fußballverband. Ne? Wenn man sich anschaut, ist es vielleicht da ein bisschen vielfältiger, aber auch da Nachholbedarf. Ne?
Definitiv. Wir haben nicht besonders viele Frauen im Präsidium. Wir haben nicht besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund im Präsidium. Ich glaube auch nicht, dass es etwas ist, was wir, vielleicht kommt mal eine Frau mehr dazu oder ein Mensch mit Migrationshintergrund mehr dazu, aber dass wir dort wirklich vielfältig aufgestellt sind, das muss ein längerer Prozess sein, aber wir müssen diesen Prozess irgendwie angehen, weil das ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, wenn man vielfältig aufgestellt ist, dann erreicht man auch mehr Personen im Sport. Und ich glaube, dass das uns definitiv stärken kann und uns vor einer gewissen Trägheit bewahrt.
Sehr schön. Das war ein schönes Schlusswort gewesen, würde ich sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Carlos Eckertieb war das, zuständig hauptamtlich für die Bereiche Integration und Vielfalt beim Berliner Fußballverband. Und auch für das Projekt Fußball grenzenlos. Das werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, wie auch die Homepage des Berliner Fußballverbandes und die Social-Media-Kanäle. Vielen Dank, Carlos.
Vielen Dank, Leon.
Ja, alles Gute auch vor allen Dingen für das Projekt Fußball grenzenlos. Und ich würde sagen, wir sprechen uns nochmal so in einem Jahr und schauen, was so passiert ist.
Sehr gerne. Wir bleiben dran, auf jeden Fall.
Alles klar. Danke dir. Ciao.